Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir André.
Neben mir Ingo.
Sehr gut, herzlich willkommen. Wir sprechen heute einige schöne Themen an. Wir haben so ein paar Reviews über Produkte dabei, also Trinkrucksäcke. Rucksäcke habe ich jetzt lange getestet und Mountainbike-Schuhe haben wir lange getestet.
Oh ja.
Und ausführlich über die sprechen wir heute. Dann haben wir noch ein bisschen was zu erzählen, was den Basel-Besuch angeht. Wir waren bei Open, haben die neuen Upper Concept gesehen und gefahren insbesondere. Das Fahren ist eigentlich genau das, auf das ich am gespanntesten war letztendlich. Mhm. Wir haben ja auch tatsächlich gestern endlich auch die erste Lieferung bekommen. Hier steht tatsächlich im Bild der neue Concept Upper Rahmen in M. Der krass, L kommt, ne? Einen Monat später und jetzt ist tatsächlich final ein Rahmen hier angekommen, den wir aufbauen können. Und ja, spannend für euch da draußen natürlich. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, gerne melden. Dann könnt ihr euch den jetzt endlich live angucken hier in Hannover. Mhm. Der erste Rahmen, der hier in Hannover ist. Und tatsächlich wunderschön, muss man schon mal sagen.
Ich finde auch richtig schön.
Wahnsinn. Also, da sprechen wir nochmal drüber. Und natürlich Fahrradcomputer. Ich habe hier 2, 4, 6, 7 Fahrradcomputer. Für jeden Fahrradcomputer könnt ihr ungefähr 30 Minuten Sprechzeit einplanen. nein, ich versuche mich kurz zu halten. Roam 3 und Bolt 3. Das Video ist jetzt auch schon im Kasten, kommt hoffentlich nach diesem Podcast dieses Wochenende gleich raus. Wenn nicht, kommt ein Schuhvideo raus. Wir werden sehen. Und werde aber trotzdem hier mein Fazit einmal kundtun und noch mal ein bisschen drüber sprechen, was so meine Erfahrung war mit den neuen Roams und Bolts. Ja, und anfangen können wir vielleicht noch mal ein bisschen mit Ankündigungen und Vereinsausfahrten, die ich jetzt mitgemacht habe. Also so Community-Ride-mäßig passiert jetzt einiges in Zukunft hier bei uns bei Enjoy Your Bike. Und zwar haben wir einen schon fest geplant Testdays mit Curve Cycles European Road Show nennt sich das. Also genau. So Gravel Road Show.
Geil, ne?
Eine Road Show ist auch nicht schlecht.
Und das wird richtig geil.
Ja, also das ist, merkt euch das vor. 2. bis 3. Juli findet das statt. Es sind, wenn ich es richtig verstanden habe, wird Curve kommen mit 20 Testrädern.
Juni oder Juli?
Juli. Was habe ich denn geschrieben?
Juli hast du geschrieben. Ist es auch Juli?
Ja, ja. Also es gibt, ich verlinke unten euch auch mal ganz, ganz wichtig, das Allerwichtigste für euch ist enjoyyourbike.com. Dann oben könnt ihr auf den Reiter Store Hannover gehen und da gibt es den Punkt Community Rides. Den werde ich natürlich in die Shownotes auch reinpasten. Das ist die Webseite, wo wir alle Community Rides eintragen werden, sobald wir sie haben. Also auch wenn wir hier im Podcast vielleicht nicht drüber sprechen können, weil es sehr kurzfristig angesetzt wird, da immer mal reingucken. Und 2. bis 3. Juli, wie gesagt, da kommen kommt das Curve-Team hier an mit 20 Rädern. Man kann Slots buchen stündlich, gibt nur limitierte Plätze. Also wenn ihr da Bock habt, mal so ein Curve zu fahren, klickt auf unserer Webseite herum. Am 3. Juli, ich meine um 17 Uhr, das steht noch nicht hundertprozentig fest, das werden wir dann hier auch bekannt geben, machen wir auch nochmal einen schönen Social Ride zusammen, eine Easy Gravel Runde, aber wir nehmen ein paar Trails mit. Zumindest am Benter Berg ist so der Plan, dass wir da zumindest die Option anbieten. Wer Bock hat, kann da auch mal durch einen Trail fahren mit so einem Curve. Man kann nebendran die Waldautobahn, also den Wirtschaftsweg fahren, sodass wir da beide Optionen anbieten, damit man da keine Angst haben muss, wenn man da sich vielleicht ein bisschen unsicher fühlt. Und das wird aber so ein lockeres Ding mit ein bisschen Gequatsch hinterher. Ist das auch das Datum, wo wir hinterher Barbecue machen wollen?
Genau, ich glaub, das ist am 3. dann. Am 2. ist noch was anderes abends, ne? Also da gibt es tatsächlich eher so Geschichten und
genau, ich meine, am 2. macht Curve Programm mit Vorträgen.
Ja.
Also es wird
auch richtig geil, ne? Über geile Radreisen und so. Also ich liebe diese Vorträge, man hört da immer spannende Geschichten und so.
Genau, also ich habe es nicht genau im Kopf, das ist jetzt ganz, ganz frisch reingekommen. Ich wollte euch nur schon mal Bescheid sagen, dass ihr es euch vormerken könnt. 2., 3. Juli sehen wir uns hier dann hoffentlich am 13.06. Da wäre der Jäger Community Ride. Da bekommen wir auch Jäger-Stahlfahrräder nochmal zum Angucken, Ausprobieren, meine ich.
Genau, ein Rahmen-Set haben wir hier ja schon hängen. Das genau. Haben vielleicht ein paar Leute, die beim letzten Jäger-Ride schon da waren, schon gesehen. Aber es kommen nochmal zwei Räder mit, ne?
Genau. Und da wird es auch wahrscheinlich ein Rennrad-Ride geben, 40, 50 Kilometer abends dann mit den Jägerjungs und so. Das wird auch ganz cool. Und ja, ansonsten bin ich selber jetzt auch, dass wir hier laufen, auch schöne Bilder jetzt gerade nicht zur Sekunde, aber im Hintergrund habe ich auch schöne Bilder von der Bremen-Vereinsausfahrt und auch ein, zwei Bilder von der Deister-Vereinsausfahrt vom Erlebnis statt Ergebnis. Also da guckt auch mal rein. Hatte ich viel, viel Spaß, muss ich sagen. Hat richtig Bock gebracht. Im Deister tolle Gespräche gehabt. Da waren natürlich irgendwie hier in Hannover immer so immer viele Teilnehmer, waren immer 45 Fahrer, Fahrerinnen. Und ja, hat richtig Bock gebracht. War auch ein schöner Tag. Ich bin mit dem Fahrrad zum Deister, dann einen schönen Tag erlebt, dann mit dem Fahrrad zurück wieder nach Hause, viel rumgelaufen, hatte gute Fahrradschuhe an, kann ich schon mal teasern, da kommen wir ja gleich nochmal drauf. War richtig toll, Bremen auch. Da war ich auch mit unterwegs, da waren so um die 20 Leute auch mit Eisdiele, das ist so ein bisschen Tradition, was die Bremer Ausfahrt angeht. Ich habe mir jetzt Lübeck Ende August noch vorgemerkt und deswegen gucken wir auf diesen Erlebnis statt Ergebnisverein durch die drei neuen Vorstände, die da jetzt sehr, sehr engagiert sind. Die sind, glaube ich, auch ist jetzt am Wochenende die Velo oder das Wochenende drauf?
Velo Berlin?
Ja.
Ah, weiß ich gar nicht.
Jedenfalls ist der Erlebnisstand, Erlebnis statt Ergebnis, ist mit auf dem mecklenburgischen Seenrundenstand. Das heißt, da könnt ihr euch auch, wenn ihr Berliner seid, einfach da nochmal informieren. Annika, Henning, ich glaube André auch, sind da vor Ort. Man kann sie ansprechen und ich glaube, sie fahren auch einen der Abende, einen kleinen Ride. Weiß ich jetzt gar nicht ganz aus dem Kopf. Da tut sich immer mehr und es ist halt eine schöne Community, auch schön gemischt. Also es hat richtig Spaß gemacht und bei mir ist das so, ich fahre ja auch viel alleine, aber habe ich auch so Phasen, wo ich richtig Bock habe, mit anderen Leuten zu fahren und es ist immer so eine entspannte Atmosphäre und damit freut man sich auf den Kuchenstopp, so wie wir hier auch Eis essen, Kaffeetour gemacht haben.
Du bist schon beim nächsten Video.
Ja, das Video, was wir letzte Woche veröffentlicht haben, habt ihr vielleicht gesehen, wie wir hier die Cafés abgefahren sind. Das hat auch viel, viel Bock gebracht und ich habe jetzt auch schon drei Spots für Kuchen. Also wenn ihr noch Geheim-Spots habt, wo man geilen hausgemachten Kuchen gibt hier in der Region, gerne nochmal melden,
ja.
Weil die wollen wir eigentlich alle abfahren. Da geht es dann nicht mehr um den besten Kaffee, da bestellen wir halt ein Kännchen, wenn wir draußen sitzen. Ist egal, aber da geht es ein bisschen darum, hausgemachten Kuchen und eins habe ich auch schon gescoutet. Zwei, drei Tipps habe ich schon bekommen. Einer ist wohl auch nur sonntags auf und so weiter, aber es ist so, das ist so einer der nächsten Punkte. Und ja, Eis essen wollen wir ja auch noch.
Genau, ja. Eis und Kuchen auf Eis jeden Fall. Eis und Kuchen,
vielleicht machen wir es auch zusammen. Komm mal so. Ja, so alles, was so Radius Hannover angeht. Ne? Also darf auch 30, 40 Kilometer weg sein. Je länger die Tour, desto spannender wird es für uns. Wenn wir dann hinterher 300 Kilometer fahren, um alle abzufahren, das wird auch spaßig.
Ja, sehr gut.
deswegen. Sonst, also Erlebnis statt Ergebnis, guckt da mal drauf. Erlebnis.me ist die Domain und da auf den Punkt Vereinsausfahrten gehen, was es so alles gibt. Wenn ihr dann im Vereinsmitglied seid, dann kriegt ihr das auch, gibt es so einen Kalender, den man abonnieren kann. Da kann man reingucken. Ich glaube, jetzt am Wochenende ist irgendwas in Derneburg. Da kann ich aber leider nicht am Samstag. Aber da gibt es immer wieder Veranstaltungen und ja, macht halt irgendwie Bock. Ist halt irgendwie eine schöne Atmosphäre da immer. Gut, Review vom Trinkrucksack. Viele, viele Kommentare, die ich immer bei Instagram bekomme oder auch unter den YouTube-Videos, welchen Rucksack hast du da an? Weil ich jetzt mittlerweile angefangen habe, viel mit Trinkrucksack zu fahren. Und ich habe mal meine Trinkrucksäcke alle mitgebracht und letztendlich auch meine Kamera, weil die auch eine kleine Rolle spielt. Und zwar
Hast ein ganz schönes Sortiment.
Ja, ja, ich habe auch diese neue Apidura-Lenkertasche hier mal mitgebracht, für die man ja auch für Kameras theoretisch nehmen kann, aber da erzähle ich gleich was dazu. Ja, Trinkrucksack, hattest du letztes Jahr auch ein cooles Video gemacht?
Ich habe auch 3 Stück zu Hause. Ich finde es auch mega geil mittlerweile.
Ja, ja. Ja, ja, und ich habe jetzt zum Beispiel an diesem Tag im Deister, da bin ich ja irgendwie am Ende, hatte ich 133 Kilometer drauf, bin mit Trinkblase und 2 Trinkflaschen gefahren, musste nicht einmal Wasser irgendwo zapfen. Mhm. Das finde ich ganz cool, diese Unabhängigkeit, nicht anhalten zu müssen. Und ich hatte immer den Cyclite-Rucksack, den kleinen Race-Rucksack. Der ist dann interessant, wenn man noch ein bisschen was dazu nehmen will. Wir haben ja auch diesen größeren Cyclite-Rucksack, den du bei der Tour de France gefahren bist, ja, den ich hier mal ausführlich vorgestellt habe. Also wenn man richtig viel mal zu tragen hat, oder ich habe den auch oft zum Pendeln genommen, oder dann ist das halt cool, weil man viel reinkriegt. Mhm. Auch super bequem, und dann gibt es halt die Racing-Linie, der wegt 311 Gramm, hat 7 Liter. Das heißt, hier kriege ich auch noch relativ viel rein und trotzdem schlank geschnitten. Aber das sind so ein bisschen, die Cyclite-Rucksäcke aktuell sind so ein bisschen mehr, gehen mehr in Richtung Touring. Weil die so ein bisschen länger geschnitten sind, dadurch passt mehr rein, du kommst nicht mehr so gut an die Trikottasche runter, kommst so ganz gut dran, aber nicht ganz so gut.
Ja, man will aber auch nicht so viel da drin haben eigentlich, wenn man den Rucksack da hat, ne? Also ja, je nachdem, genau, wie man was beladen hat.
Ja, aber die sind halt auch super praktisch mit den Mesh-Taschen hier an der Seite, du hast halt viel im schnellen Zugriff.
Ja.
Und dann gab es in meinem Haushalt noch den USWE-Rucksack, den bin ich jetzt im Winter viel gefahren, dieser Race-Rucksack, den man natürlich auch bei diesen Trucker-Rennen anbaut und so, haben den viele Leute um. Der kann halt nichts außer eine Trinkblase, in Anführungsstrichen. Mhm. Also der hat vorne jetzt nicht noch zusätzlich eine Tasche fürs Handy. Ich habe hier mal so eine Zubehörtasche von USWE dran gemacht, aber die finde ich, mag ich gar nicht mal so. Da könnte man sich zumindest was bauen, dass das Handy hier reinpasst. Ich glaube, ich habe da eine Kamera reingemacht dann. Und die haben so diesen Vorteil, dass die einen ganz, ganz kurzen Rücken haben. Und wenn du die ummachst, halt auch nur diesen einen Verschluss vorne. Das heißt, du hast relativ wenig Hässel, den auf- und wieder zuzumachen. Das finde ich immer beim Drehen wichtig, dass es mich nicht nervt, den Rucksack auf- und abzusetzen. Es gibt keine Straps mehr in dem Sinne. Während du ja andere Rucksäcke festziehen kannst, sind die USWEs, haben einfach diesen einen Klick und das war's.
Ja.
Du kannst hier so ein bisschen die einstellen, dass sie auch passen, aber sonst mehr machst du halt nicht.
Und es wackelt aber trotzdem nicht rum, muss man dazu sagen.
Genau, und du hast vollen Zugriff auf die Trikottasche. Ja. Das finde ich halt ganz cool. Und deswegen, im Race-Betrieb ist dieser USWE-Race cool. Im Alltag oder eben für eine 300-Kilometer-Tour und so war das auch so okay, bin ich den da über bei den 300 Kilometern schon in Rush gefahren oder noch nicht? Ich weiß es gar nicht. Wie auch immer, jedenfalls hat mich's genervt, dass ich hier nicht viel rein. Also, du kannst natürlich hinten noch irgendwie vielleicht eine Regenjacke neben der Trinkblase noch mit reinpopeln. Also, du kriegst ein bisschen was rein, aber eben nicht viel. Mhm. Ist aber das Minimalistischste, was ich aktuell kenne, was geht.
Ja.
Na, also wenn man ein bisschen minimalistischer als Cyclite unterwegs sein will, das war immer so, entweder der Cyclite mit ein bisschen Storage oder der. Jetzt ist dazugekommen der Rush, und ich meine, den gibt es auch erst dieses Jahr, und der hat bei mir so ein bisschen diesen Race fast schon abgelöst, weil ich immer sage, der ist ja gar nicht viel schwerer. Ich habe jetzt die Trinkblase auch nicht drin. Naja, schon ein bisschen, ne? Hier habe ich ja noch eine Tasche dran. Also vom Gewicht natürlich ein bisschen schwerer, aber das ist auch egal. Wenn du 2 Liter Wasser drin hast, ist das sowieso mehr. Der hat halt hier oben auch das Fach für die Trinkblase, und dann kriegt man noch was rein.
Ja, aber vom Platz hinten so wie der normale USWE, oder würdest du sagen, da ist
nee,
schon
mehr.
Mehr ist schon mehr Platz?
Ja, okay. Der hat hinten mehr Platz als der normale USWE, hat hinten auch noch eine zweite Tasche mit Mesh. Mesh hat ja immer diesen Vorteil, dass es komplett dehnbar ist. Und ja, er ist vielleicht nicht ganz so geräumig wie der Cyclite. Das heißt, der Cyclite hat auch immer noch seinen Einsatzzweck. Den habe ich jetzt letztens auch für einen Dreh wieder genommen, weil ich da auch ein langes Stativ dann zum Beispiel mit reinnehmen konnte. Aber ansonsten deckt er schon ziemlich viel ab. Und eigentlich ist das Key-Feature, sind die Taschen vorne. Ich schaffe es hier vorne links eine Fuji X100, also eine relativ große Kamera, so eine kleine, so eine Systemkamera, die ja, so ähnlich wie eine Sony Alpha 6000 oder sowas, was man hier vielleicht reinmachen könnte. Die kriege ich da halt rein. Es ist nicht so trivial zu sagen, im Einhandbetrieb während der Fahrt ein Foto machen und wieder reinpacken. Das geht zwar, aber ist dadurch, dass das natürlich während der Fahrt so ein bisschen nach unten hängt, ist es sehr riskant.
Ja, es ist. Ja,
du hast halt den Reißverschluss komplett offen und dann musst du es hier so reinmachen und dann zittert das und das. Das ist es vielleicht nicht perfekt dafür geeignet, aber ich habe halt einen Ort, wo ich die Kamera transportieren kann und ich spüre sie nicht.
Ja.
Also das ist schon geil, weil ich zeige euch gleich auch nochmal Alternativen dazu, dass ich die auf der Brust hier so, dadurch, dass ich ja gebückt auf dem Fahrrad sitze, die Trinkblase liegt auf dem Rücken hinten, die 2 Liter, die übrigens auch immer weniger werden, das heißt, man wird ja immer leichter während der Fahrt. Und die Kamera, die sitzt dann so in Brusthöhe, aber mit dem Gewicht nach unten. Zieht aber, dadurch, dass der hinten auf dem Rücken so flach aufliegt, habe ich nicht das Gefühl, dass es mich nach unten zieht. Also du merkst das Gewicht einfach nicht.
Ja.
Und es drückt auch nichts. Das Einzige, was man hat, ist, das ist hier so ganz feines Meshgewebe, das ist halt nicht schweißgeschützt. Ne? Also das ist jetzt bei der X100 egal, die ist so ein bisschen weather-sealed. Aber was mir halt passiert, wenn ich die dann ans Auge mit dem Sucher, der ist dann ein bisschen beschlagen manchmal. Mhm. Das kann dann schon passieren. Aber es war so tatsächlich so, dass ich bin ja so ein Ricoh GR3-Fan, weil das die kleinste Kamera ist, die kriege ich in die Trikottasche. Hab aber auch Bock, mal richtig zu fotografieren mit einer größeren Kamera und die kriege ich jetzt auf einmal mit. Also das ist tatsächlich einer der Key-Features, die ich überhaupt nutze. Auf der rechten Seite ist auch eine Mesh-Tasche. Die ist dann offen, ohne Reißverschluss und ein bisschen kleiner, würde ich sagen. Da würde ich jetzt die Kamera nicht reingestopft kriegen, da kriege ich aber ein Handy rein und solche Sachen. Und ein bisschen nachteilig an dem USWE ist, den musst du in deiner Größe kaufen.
Mhm.
Gibt es 4 Größen, S, M, L, XL. Hast du den deinen S jetzt eigentlich schon gekriegt?
Nee.
Du solltest eigentlich auch noch Muster hier kriegen.
Ah ja, okay.
S, M, LXL und tatsächlich habe ich zuerst den L getragen, weil ich dachte, ich bin ja groß und so weiter und ich mache ja ganz viel Krafttraining, siehe Pre-Show. und ich bin dann jetzt nochmal auf M umgeschwenkt. Und das ist vielleicht auch der Tipp für euch, wenn das ein interessanter Rucksack für euch ist, nehmt eure Radtrikotgröße. Und wenn ihr so ein Typ seid, der gerne ein enges Radtrikot trägt, so wie ich. Also ich versuche immer möglichst hauteng zu tragen, weil zumindest was diese Race-Trikots angeht, da muss ich halt M tragen. Mhm. Könnte ein L auch tragen, dann ist es aber ein bisschen fluffiger. Und genau ist es beim Rucksack auch. Also der L wäre nicht falsch, aber er sitzt halt ein bisschen lockerer. Und ich mag es aber lieber, wenn er fest sitzt. Gerade wenn ich dann im Trail bin und so ein bisschen mich bewege. Gibt es auch in Schwarz und in Blau.
Ich dachte irgendwie, die anderen USWE-Dinger wird es auch in verschiedenen Größen geben, aber ist gar nicht so.
Nee, der Race ist eine Größe. Ich glaube, das gibt es nur eine Größe und der hier ist sozusagen in Anführungsstrichen zum Anprobieren. Mhm. Der hat hier an der Seite auch so Gummidinger, wo man so ein bisschen das enger und weiter, hast ein bisschen Verstellmöglichkeiten.
Ja.
Die du vielleicht auch brauchst, weil ich brauche sie jetzt nicht, weil mir ist es egal, ob die Trinkblase hinten voll ist oder nicht. Ich habe da eine 2 Liter Trinkblase drin. Da kommt auch immer eine Trinkblase mit bei dem Rush und auch bei dem Race. Und die mag ich auch gerne. Ist eine Hydra-Pack, weil die kann man umschlagen. Und das ist, finde ich, immer ganz schön, wenn ich nach Hause komme. Du kriegst die halt ich trinke ja nur Wasser, deswegen ist es mit der Reinigung bei mir immer relativ easy. Aber du willst eigentlich nicht, dass das Wasser oder die Tropfen in dieser Blase drin warten. Und dann habe ich versucht, die irgendwie über über so einen Ständer zu hängen und dann sind sie doch aneinander gebappt und dann nach einer Woche holst du sie runter, dann siehst du die Feuchtigkeit da drin, das willst du eigentlich nicht. Deswegen, ich finde es ganz cool, dass man die einfach nach links drehen kann und wenn ich dann losfahre, drehe ich es wieder nach rechts und ist auch im Rucksack nachfüllbar. Also die nutze ich auch im Cyclite-Rucksack, das heißt, wenn die hier oben befestigt ist, dann machst du diesen Riegel auf, machst die auf, füllst Wasser nach, ohne dass du es jedes Mal aus dem Rucksack rauspopeln musst. Finde ich ganz geil. Der wiegt nichts. Der ist auch, wenn du ihn leer fährst und keine Kamera reinmachst, habe ich auch vom Tragegefühl keinen großen Unterschied zum Race gemerkt. Mhm. Also wer da nicht beide anschaffen will, würde ich ja echt sagen, Rush, alle Möglichkeiten, aber auch keine großartigen Nachteile gegenüber dem Race.
Ja.
Und wie gesagt, Cyclite hat nach wie vor seine Existenzberechtigung. Der Touring, den habe ich ja im Video mal vorgestellt, als ich mein Pendel-Setup, der ist auch so ein bisschen Pendelrucksack bei mir gewesen. Der wurde allerdings vom Peak Design Outdoor-Rucksack, der die kleinere Variante, abgelöst. Mhm. Weil Peak Design halt einfach auch wie immer halt mal einen geilen Rucksack gebaut hat. Du hast den, glaube ich, auch als Kamerarucksack im Einsatz oder zum Pendeln, ne?
Genau.
Der ist halt schön, dass er ein Outdoor-Tragesystem hat, was mich nicht beim Radfahren stört und auch nicht beim Rummarschieren. Der ist, egal ob er schwer ist oder leicht, gut tragbar. Und wenn nichts drin ist, ist er halt flach. Mhm. Also der lässt sich halt schön flach komprimieren. Und mit dem bin ich auch schon Intervalltraining nach der Arbeit gefahren. Hatte meine Klamotten drin. Deswegen gehe ich da jetzt den Weg, da doch einen etwas größeren Rucksack zum Pendeln zu fahren. Manchmal nutze ich den Touring-Rucksack aber auch noch zum Pendeln, wenn ich wirklich sage, ich fahre danach 2-3 Stunden Rad, dann bin ich halt doch noch ein bisschen minimalistischer unterwegs. Ist auch geplant, da mal ein Video zu machen, was meine Rucksäcke angeht. Aber das sind sozusagen meine 4 Rucksäcke im Moment, 5. USWE Race, den ich kaum noch trage, weil ich halt doch das mag, weil wenn Trinkrucksack ist es eine lange Tour, dann nehme ich auch eine geile Kamera mit. Mhm. Also der eigentlich ist der Rush jetzt der Rucksack für Sport. Dann, wenn mal mehr sein muss, die Cyclites und zum Pendeln der Peak Design Outdoor. Alternativ könnte man auch sich überlegen, oder habe ich mir überlegt, wo ist denn jetzt da? Die Kamera, ja, dass man die Kamera letztendlich in eine Hüfttasche passt. Und das ist tatsächlich auch eine schöne Alternative, wenn ich nicht mit dem, keinen Bock habe, mit dem Rucksack zu fahren. Das kann natürlich jetzt passieren, dass ich im Sommer sage, ich will keinen Rucksack wegen Hitze oder sowas haben. Habe ich getestet. Also es gab einmal diese neue Lenkertasche von Apidura. Weißt du, wie die heißt?
Nee, ich habe die noch nicht mal in der Hand gehabt. Darf ich mal haben?
Also es gibt von Apidura eine neue Food Pouch, die aber wasserdicht verschließbar ist mit Einhandbetrieb mit so einem kleinen Magneten, also so ein kleiner Fitlock-Magnet.
Achso, den schiebt man zur Seite, okay.
Genau. Ich muss jetzt nur mal gucken, wie die heißt. Apidura Lenker Tasche, die neue. Wieso finde ich das, wenn ich Lenker suche, nicht?
Aber haben wir unter Neuheiten vielleicht?
Apidura.
Ist nicht mehr da, ne?
Food Pouch, da ist sie. Expedition Stem Pack heißt die.
Ah ja.
Schon ausverkauft. Wie kann das passieren? Die hat tatsächlich genau die Größe, dass die X100 da reinpasst.
Ich wollte gerade sagen, weil normalerweise Food Pouches so runde, da geht so eine Kamera eigentlich nicht rein. Also es gibt ein paar Ausnahmen, aber die sind dann auch nicht so steif wie die, ne? Dass man die gut rein und rauskriegt.
Also das wäre eine Alternative, mit der ich aber nicht warm werde. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich damit rumschottere und ich das, ich habe schon versucht, die ein bisschen auszupolstern, dass ich sage, okay, weil ein bisschen Luft hat so eine Kamera da drin. Wenn du die da mal reinguckst, dann siehst du, dass die so ein bisschen hin und her wackeln kann da drin.
Mhm. Hier sind so ein paar Polster dabei sogar, ne?
Nee, das sind die Strappen, die ich da reingelegt habe. Weil ich Nee, die habe ich auch reingelegt. Stimmt, so. Ich habe unten schon Polster reingelegt.
Ah, die gehören gar nicht dazu.
Nee, die gehören
du
nicht
hast
dazu.
Schon optimiert.
Ja, ich habe schon versucht zu basteln, habe aber kein gutes Gefühl dafür, zumal die Fuji X100, die 6er-Variante, die ich da benutze, auch einen Image-Stabilisator drin hat, also so ganz feine Sachen.
Ja, also jetzt durch den Deister würde ich damit auch nicht fahren.
Nee, so auf der Straße fand ich es okay. Ja. Und mal ein Schlagloch kann die Kamera auch ab, aber jetzt so den ganzen Tag rumvibrieren lassen, habe ich mir dann überlegt, ist dann doch nichts.
Ist aber auch, also die Kamera wiegt ja relativ viel, ne? Ist jetzt nicht so ein Fahrradcomputer, den man da nur reinsteckt.
Genau, die X100 wiegt halt 600-700 Gramm bestimmt.
Ja, 800. Und das ist natürlich am Lenker auch so eigentlich nicht so geil, ne?
Ja, ja. Das ist halt sofort 800 Gramm weg. Deswegen finde ich es ja so erstaunlich, dass die in diesem USWE schwerelos ist. Mhm. Also dafür, dass sie 700 Gramm wiegt, müsste ich ja eigentlich die ganze Zeit mit an der einen Seite runtergezogen werden, macht sie aber nicht. Ja. Also das ist schon echt geil. Aber was von Apidura echt cool ist, ist die Hüfttasche, weil da passt die Kamera auch easy rein. Und da kriege ich es auch mit hin, mit Einhandbetrieb während der Fahrt die Kamera rauszunehmen, Foto zu schießen und so weiter. Und diese Apidura-Hüfttasche, die habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt, die hat halt auch einen schönen Verschluss, so mit Klettverschluss, sind keine großartigen Straps, die irgendwie im Wind rumwedeln. Mhm. Das finde ich auch immer ganz gut. Da musste ich übrigens mein Cyclight optimieren. Ne? Dadurch, dass ich jetzt einen relativ schlanken Bauch habe und das Ding natürlich auch Leuten passen müssen, die nicht so einen schlanken Bauch haben, sind natürlich diese Strappen bei mir immer so 20, 30 Zentimeter lang.
Ja, ja.
Die muss ich halt abschneiden, umnähen, damit die nicht im Wind rumflattern. Deswegen, das ist eigentlich auch ein cooles Add-on, wenn man eine Kamera trägt oder überhaupt auch mal irgendwie 20 Riegel noch zusätzlich mitnehmen will, weil die stört auch nicht. Mhm. Und alternativ dazu muss ich aber auch sagen, hat hier auch unser Haus- und Hoflieferant, da werde ich auch immer gefragt nach meiner weißen Hüfttasche, die ich umhabe. Die haben natürlich das Hüfttaschenthema einfach mal komplett revolutioniert. Das ist eine Hüfttasche, die nichts wiegt. Auch Wasser, also die Apidura ist wasserdicht, würde ich sagen. Auch mit so einem, die hat hier bei dem Reißverschluss auch so eine Klappe, damit das Wasser nicht reinläuft. Also das würde ich nehmen, wenn wirklich unsicheres Wetter ist. Aber ansonsten ist die normale Peak Design Hüfttasche, die 2 Liter, glaube ich, sogar nur. Da passt halt auch die Kamera easy rein. Und die ist halt so schön minimalistisch, so schön leicht.
Ja.
Man kann sein Handy vorne noch mit reinpacken, man kann drinnen vielleicht einen zweiten Akku reinpacken. Und Peak Design hat ja bei mir, die weiße Hüfttasche habt ihr in Videos gesehen, die haben halt einfach habe ich hier mal gepickt. Also Hüfttaschen sind ja meistens keine Hüfttaschen, sondern Crossbody-Bags.
Mhm.
Für Leute, die moderner unterwegs sind, die tragen das ja nicht um die Hüfte, so wie ich, aber Peak Design hat es wirklich geschafft, Crossbody-Pack und Hüfte so hinzukriegen, dass beides geht, ohne dass du irgendwas umnähen musst und dass du die überflüssigen Straps, die popelt man hier einfach irgendwo rein.
Ah, ja.
Die stören halt gar nicht.
Ja.
Das heißt, ich habe das Ding wirklich auf Anschlag auf meine dünne Hüfte jetzt hier eingestellt. Und es geht. Und dadurch, dass hier so ein, und das ist auch geil, die haben halt hier so einen Gurt dran, um das halt auch über der Schulter tragen zu können, so Crossbody, damit es bequem ist. Und das hilft halt auch beim Hüfttragen, weil du nicht irgendwie einen dünnen Strap hast, der sich in den Bauch reinschnürt.
Ah, ja, ja, voll.
Also es ist super angenehm zu tragen. Und Peak Design, die haben halt auch immer, die haben jeden Anschluss, konzipieren sie selber. Das heißt, dieser Plastikverschluss ist nicht irgendwie aus dem China-Regal, wie jeder anderes macht. Also du kriegst halt verschiedenste Anschlüsse irgendwie für verschiedenste Taschen und Fitlock bietet das ja auch an, magnetisch und so weiter. Aber die haben halt so ihr eigenes Ding, wo du mit dem Daumen so drauf gehen kannst und das ist so einfach und so schön zu öffnen und zu schließen und trotzdem ultra stabil, obwohl es auch wirklich ein kleinen Footprint hat. Also das ist halt Peak Design. Also diese Hüfttasche und die nutze ich halt auch ganz oft einfach als Kameratasche beim Fahrradfahren. Habe ich mir tatsächlich eine zweite zugelegt, nur für die Kamera und die weiße, das ist halt meine Alltagstasche und witzigerweise trage ich sogar die manchmal parallel, dass ich mir, also selbst das stört nicht, ne? Dass ich auf der rechten Seite die weiße habe und auf der linken die, kannst du dir auch mal angucken.
Ja, was ich an denen geil finde, dass du die, weil ich habe immer das Gefühl mit diesen Hüfttaschen, so diesen, ja, Hip-Bags sozusagen, ne? Da gab es früher schon mal vor ein paar Jahren so eine Zeit, da waren die voll angesagt. Und ein paar Freunde hatten auch so zum Filmen dann mal eine Drohne oder sowas da drin. Und dann gab es auch welche mit so Flaschenhaltern und sowas.
Ja, ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir davon im Shop haben. Ich glaube, hatten wir auch von anderen Marken ein paar. Fand ich auch immer geil, aber es war irgendwie nur so eine Zeit, dann hat es die Leute wieder genervt und so. Und bei dem Peak-Design-Ding ist es irgendwie, finde ich halt geil, weil es auch eine coole Casual-Tasche ist. Du machst sie halt niemals irgendwie, wenn du, keine Ahnung, mal kurz irgendwie durch die Stadt gehst oder so, machst ja nicht so ein Hip-Bag um so ein Adventure-Ding. Ne?
Nee, dann und so outdoor-mäßig.
Halt, ja, ja, genau, das sieht halt, also es ist halt, die haben schicke Farben immer, Peak Design ist designmäßig immer super on point und du kannst es halt zum Fahrradfahren als Funktionskram oder halt so modemäßig auch tragen. Ne?
Also genau.
Das finde ich halt irgendwie den Vorteil dabei.
Genau, sie ist super funktional und sieht aber nach casual aus. Ja. Und ich hatte die einzigen, die mir sonst gefallen haben, jetzt fällt mir der Name auch ein, war immer Bellroy, die übrigens teurer sind als die Peak Design Tasche, davon mal ab.
Na krass.
Und schwerer. Die fand ich immer noch so, die waren die einzigen, die mir optisch gefallen haben und wo ich es hingekriegt habe. Da musste ich aber immer schon tatsächlich, glaube ich, den Gurt richtig umnähen lassen, weil er sonst zu weit gewesen wäre für die Hüfte, weil die ist gar nicht dafür gedacht. Also die ist für Hüfte gedacht, aber eher für Crossbody. Und Peak Design kann halt beides. Auch so, weiß ich nicht, du kannst auch den Gurt sogar abnehmen hier, wenn du willst. Dann hast du nur die Tasche. Und dann, die funktioniert natürlich auch mit dem Outdoor-Rucksack. Die ist genau so geformt, dass sie in dieses vordere Fach vom Outdoor-Rucksack einfach eingemacht wird.
Genau,
und auch diese Outdoor, also Peak Design ist ja mit einer Outdoor-Linie, da habe ich jetzt auch nochmal ein Video in Planung, weil das, die laufen ein bisschen unterm Radar. Das nennt sich Peak Design Outdoor, weil die natürlich alles auf Ultraleichtgewicht, ultrastabil, so wie die Hüfttasche auch machen, aber trotz, man sieht es ihnen nicht an. Es sieht, wie du sagst, es sieht nach City aus.
Mhm.
Und der Rucksack ist genau das gleiche. Es ist ein Outdoor-Rucksack, aber mit dem, wenn du mit dem durch die Stadt gehst, hat er halt auch diesen typischen Schick für so einen Everyday-Rucksack, den Leute zum Pendeln nehmen und solche Sachen. Also dieser Rucksack, das ist auch so eine eierlegende Wollmilchsau, ne, von groß bis klein und sonst wie. Jetzt mit Helmnetz haben sie auch dazu, habe ich jetzt hinten dran gepopelt, kommt, ist jetzt als Zubehör sogar noch gekommen. Also richtig cool. Das heißt, mein Pick ist natürlich die Kamera. Die X100, die picke ich hier mal nebenbei, aber der Pick kommt später nochmal, wenn ich sie länger benutzt habe, beziehungsweise da ist auch noch eine Kamera, die mich interessiert, von Fuji, die einen größeren Sensor hat, die ich vielleicht auch nochmal testen will. Mm. Das heißt, das ist noch nicht der finale Pick, aber ich habe tatsächlich die Kamera schon länger und konnte sie beim Radfahren nie benutzen.
Mhm.
Und jetzt habe ich Wege gefunden, egal wie, ob mit Hüfttasche oder eben mit dem Trinkrucksack, sie ist dabei und stört nicht. Und macht halt geile Bilder. Also die viele, viele Bilder, die jetzt im Hintergrund, auch die Open-Bilder, die ihr seht im Hintergrund, die von den Vereinsausfahrten, sind halt mit der Kamera gemacht. Und die sind halt, ich habe halt hier den Vorteil mit dem Sucher, dass ich durchgucken kann, trotzdem großen Sensor habe. Und bei der Fuji sind manche Fotos nicht möglich, weil ich auf dem Display nichts mehr erkenne,
ne,
weil ich nicht durch den Sucher gucken kann. Deswegen, also das ist schon. Ja, Fotografieren und Radfahren so als Kombination habe ich jetzt geile Bilder rausgeholt. Habe ich richtig Spaß dran. Also ich poste seitdem auch bei Instagram immer so Beiträge mit vielen Bildern. Also da könnt ihr euch auch mal die Bilder angucken, die ich geschossen habe. Und euch dann überlegen, ob es euch wert ist, so einen Rucksack mitzunehmen.
Mhm.
So, ich schmeiße das jetzt mal alles wieder hier aus dem Bild raus. Ich verlinke unten die Rucksäcke und Hüfttaschen, alles was, ja, witzigerweise, ich glaube alles, was ich jetzt gesagt habe, bis auf die Fuji, gibt es auch bei uns im Shop.
Mhm.
Zumindest im einen der Shops. Kann sein, dass die im Enjoy Your Camera Shop auch drin sind und gar nicht im Bike Shop, weiß ich gar nicht.
Ja.
Muss ich mal gucken. Also das ist so, deswegen fragen viele nach dem Rush jetzt. Das ist vielleicht der beste Kompromiss, wenn ihr nicht vier Rucksäcke haben wollt, sondern einen. Richtig cool, achtet auf die Größe. Ne? Das ist so das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss.
Ja.
Gut. Dann haben wir, bist du dran mit dem Review.
Es geht um Schuhe, um die Quark.
Heißt das nicht
überhaupt?
Quark? Hm? Quark? Quark? Wie wollen
Quark.
Die sich, wollen
Quark.
Die, wollen
ich
die
sag
sich
mal
Quark. Quark ausgesprochen werden?
Ich sag mal Quark. So, Quark. 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 Q-U-O-C.
Ja, die laufen Quark. So ein bisschen unterm Radar. Ne? Wir haben den Rennradschuh ausprobiert und wir haben auch, glaube ich, nur die Topmodelle bei uns im Shop, weil wir eben nicht so der große Schuhhändler sind, aber Top-Modelle können wir ganz gut.
Ja, ich habe auch schon ein Video, also es vielleicht kam sogar schon ein Video oder es kommt noch. Haltet die Augen offen. Es wird ein Video über die beiden Schuhe geben, die, also wir haben sogar noch mehr als die beiden Schuhe im Sortiment, aber nicht so viel. Und bei uns ist das ja auch sowieso immer so, wir, wisst ihr, alle, die Podcasts hören, wissen das. Wir probieren aus, ohne Ende. Und wenn es uns gefällt, dann nehmen wir die in den Shop auf, dann machen wir auch ein Video. Genau, und so war es mit den Quark-Schuhen auch. Und wir hatten tatsächlich ja ältere Modelle auch mal im Shop und die sind ein bisschen unterm Radar gelaufen, aber man hat die immer mal wieder gesehen. Und bei größeren Veranstaltungen, bei Rennveranstaltungen, da sieht man die halt auch immer wieder. Und das ist auch natürlich immer so ein Indiz so. Wir müssen jetzt mal ausprobieren. Und den M3R, der ist irgendwie rausgekommen und ist halt so ein belüfteter Fahrradschuh und also da
ein Rennradschuh.
Genau, ein Rennradschuh und also hat echt viele Belüftungslöcher und auch so, so Fenster, wo man dann auch wirklich keine rote Socke tragen darf, weil die sieht man dann durch. Das sieht ganz schrecklich aus. Also muss man schon weiße Socken anziehen.
Ich habe ja weiße Socken gekauft letztens. Die wollte ich picken. In Silence-Socken habe ich vergessen in der letzten Sendung. Jetzt fällt es mir wieder ein.
Wollte ich dich in der Pre-Show eigentlich noch fragen, ob du die heute dann pickst.
Nö, heute habe ich einen anderen Pick. Heute habe ich den Pick mit, den ich letztes Mal vergessen habe. Liegt er hier eigentlich? Ja.
Ja, und wir haben auf jeden Fall dann den Schuh, der ist hier dann einmal so durch die Firma gegangen und mittlerweile sind es auch auf jeden Fall 3 Leute, die den M3R schon fahren, ne?
Ja, ja.
Und also für mich war es so.
Wir sprechen immer noch von dem Rennradschuh, genau. Nicht dem Schuh, über den wir eigentlich sprechen.
Genau,
wollen.
Genau. Aber irgendwie hat der M3R es auch verdient, finde ich, darüber zu sprechen. Und in dem Video habe ich auch beide genannt, weil ja. Sie, also von der. Genau, und diese Belüftung ist natürlich eine tolle Sache. Das habe ich ehrlich gesagt bei Schuhen jetzt nicht so mega vermisst, aber es ist ein geiles Feature. Aber mein Hauptfeature, und deswegen wollte ich das Video auch mit beiden Schuhen machen, ist halt die Passform. Mhm. Und das sind halt, der M3R ist halt ein super steifer Schuh, also vergleichbar mit so S-Works-Modellen und also diese ganzen Top-Marken. Ja, wirklich, ne?
Ultra leicht, genau. Ultra steif, so ja. Gut ein Hauch von Material.
Ja.
Und steinig dich aber nicht, ne?
Genau, und das ist
das
halt
war
krass.
So das, was so geil war.
Das ja. Ist krass. Also wirklich, ich habe sogar so einen kleinen Sketch im Video gemacht, so, weil ich mich so gefühlt habe wie Aschenputtel so ein bisschen, ne? Also, dass der Schuh wirklich, ich habe den angezogen und dachte so, was ist denn hier los? Das ist ja krass. Und bei vielen Schuhen ist es jetzt so, oh ja, okay, das passt ja. Und wenn du vielleicht noch eine passende Einlegesohle hast oder so, dann fühlst du dich sowieso schon mal ein bisschen wohler, aber bei dem war es halt von Anfang an so, wow, so voll das krasse Erlebnis. Ja, und dann kommt es immer ja. Darauf an, dann fährst du mit und danach merkst du es auch. Und das darf keine 20, 30 Kilometer Runde sein. Das schaffst du eigentlich mit allen Schuhen. Aber sobald du länger unterwegs bist, das ist halt krass, dass du nicht so, also ich habe es im Video gesagt, ich wiederhole das jetzt alles mal, weil du kennst das sowieso noch nicht, was ich im Video gesagt habe. Für mich war es immer so, es gab eigentlich immer 3 Schwachpunkte bei Schuhen, also Probleme, wo Leute Probleme mit haben. Und das waren so einmal irgendwelche Hotspots, dass irgendwelche Nähte oder irgendwelche Sachen so schlecht konzipiert waren, dass du zum Beispiel so am Knöchel, so von außen, da haben total viele Leute Probleme mit manchen Schuhen. Und die schneiden dann direkt so Sachen weg oder so, ja, damit ja. Die da keine Druckstellen kriegen. Ich habe mich einmal mit einem Schuh sogar blutig gefahren an so einer Stelle. Dann ist es so Hotspots unten, also was von der Sohle im Prinzip kommt. Da kommt es natürlich auf die Einlage an, aber auch natürlich, wie der Schuh geformt ist, wie du da Druck aufbaust und so. Und dann das dritte ist der Zehenbereich, wo du einfach ja, wo alte Schuhe einfach auch nicht viel Platz haben. Ne? Also, dass
ja,
sich die
das
Zehen,
ist ja jetzt so ein neuer Trend, dass man dem genau. Zehen wieder Platz gibt. Ne?
Genau, ja. Und also ja, genau, dass die Toebox da sozusagen größer wird und du dich einfach, es ist ein viel natürlicheres Gefühl und das ist natürlich auch eine Sache, Zehen so aneinander und dann in Kombination mit Schweiß und so, hast du Blasen, hast auch wieder Hotspots und so, das ist halt, das waren immer die Sachen, die haben übelst genervt so und das war immer ein Kompromiss, du hattest entweder einen richtig sportlichen Schuh, der sausteif war und also von der Sohle her und total leicht und sportlich und du bringst die Kraft aufs Pedal direkt. Der war aber steinhart und hat dir wehgetan auf Dauer. Oder du hattest einen Schuh, der war bequem, hast das Gefühl, damit kann ich auch 500 Kilometer am Stück fahren, aber das ist ein labbriges Ding und da
ja,
fährst
ist die Sohle dann meistens auch weicher,
genau,
dafür
ja.
Hört er ein bisschen. Ja. Also die Hersteller sind oft diesen Weg gegangen, dass sie sagen, okay, die minimalistischen schnellen Schuhe mit der steifen Sohle, denen geben wir natürlich auch keinen Komfort, mhm. Weil die kriegen dann auch einfach das Leichteste und so weiter, also Specialized, wie auch immer, S-Works, ist halt immer dünnstes Material, keine Polsterung, fieseste Sohle und mhm. Du bist halt super schnell unterwegs und wir haben uns Blasen gelaufen, als wir Ostereier versteckt haben. Ja. Da haben wir nämlich beide S-Works noch getragen. Auch den Mountainbike-Schuh, der ja trotzdem super geil ist. Davon mal ab, der hat eine ja. Kraftübertragung ohne Ende. Du darfst halt nicht viel mit rumlaufen. Dann mhm. Läufst du halt eine Blase. Zumindest ist das bei mir so. Und dann gibt es von Specialized oder auch von anderen Marken immer dieses Casual-Modell, was schön gepolstert ist, schön bequem ist, hat aber auch natürlich gleich eine beweglichere Sohle. Was auch okay ist, weil wenn einer bequem fährt und viel damit rumläuft, vielleicht will er ja das sogar mit der beweglicheren Sohle. Mhm. Aber was wir halt, glaube ich, feiern, ist dieses, wir wollen die steife Sohle, richtig Kraftübertragung, trotzdem leichten Schuh, der aber trotzdem eigentlich steinigt. Das ist, glaube ich, das, wo Kuok irgendwie eine Lücke füllt. Da wird es andere Hersteller geben, die wir vielleicht noch nicht getragen haben. Was weiß ich, da gibt es ja auch viele, viele Sachen, die im Netz gefeiert werden, die wir vielleicht gar nicht kennen. Aber der Kuok, der füllt das genau aus.
Ja,
und die steife Sohle, genau. Schöne Bequemlichkeit und der Roadshoe, über den wir bisher gesprochen haben, der hat uns alle begeistert und wir sind da alle super lange Touren. Also den 300er bin ich damit gefahren, schnelle Rennradtouren, der fühlt sich in der Kraftübertragung super an. Und dann bei dem 300er bist du ja auch rumgelaufen und hast einen Kaffee getrunken oder warst im Supermarkt damit unterwegs, ohne Blasen. Und das, obwohl ich einen ultraleichten, steifen Schuh anhatte. Und das ist irgendwie geil, wie sie es gemacht haben. Keine Ahnung wie, aber sie haben es halt irgendwie ganz geil hinbekommen.
Ja.
Und der Mountainbike-Schuh, den hatte ich auch. Der war mir immer ein bisschen eng geschnitten. Die hören auch bei Größe 46 auf und oft brauche ich auch 47 bei Radschuhen, zumindest bei anderen Herstellern. Komischerweise der Roadschuh in 46 passt, aber deren MTB- oder Gravel-Schuh, das grüne Modell, war mir ein Tick zu klein. Ich glaube, den habe ich sogar noch, den muss ich jetzt eigentlich mal verkaufen.
Und du hast doch diesen blau.
Oder ist der blau gewesen? Ja, ja. Und der blau war so tatsächlich, den konnte ich, Sohle. Den fand ich auch schon bequem, aber einfach war von der Größe ein Tick zu klein. Mhm. Und der neue Mountainbike-Schuh, den sie jetzt gebracht haben, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er die exakte Sohle wie der Roadschuh.
Fühlt sich 100%, also genau, die Einlegesohle ist die gleiche und es fühlt sich genauso
genau. an. Genau, ja. Und nur eben so, dass er walkable ist und dass ein SPD-Glied drunter passt.
Ja.
Bisschen mehr Cushion, würde ich sagen, also ein bisschen dickeres Leder und eben nicht mit dieser Belüftung,
genau.
wie der andere Schuh. Und das war so eine Offenbarung, weil wir alle diesen Rennradschuh so gefeiert haben und auf einmal gab es den gleichen Schuh für Gravel.
Ja.
Und das war geil. Also
ja, der ist der Hammer.
Der läuft hier auch in den Fotos hinten durch.
Ja. Muss man immer sagen, bei so Schuhen, die dann auch so mehr Nähte hatten. Also ich hatte zum Beispiel bei meinem Grand Tourer XC heißt der, ne, der Mountainbike-Schuh. Da hatte ich einen so eine kleine Kante bei der ersten Fahrt, die mich so gezwickt hat. Die hat keinen Druck oder so ausgeübt, aber es war einfach eine kleine Kante, die gezwickt hat. Und ich habe da tatsächlich, weiß ich nicht, man könnte einen Schuh auch zum Schuster bringen. Ich habe da mit einer Kombizange einmal so rangedrückt an die Naht und seitdem ist alles geil. So. Und das ist halt bei anderen Schuhen, da hätte ich das Gefühl gehabt, da kannst du einen halben Tag mit dem Hammer drauf kloppen, dass das irgendwie weicher wird. Ne? Und also mit dem Schuh bin ich auch super, super happy. Und noch eine Sache, also die Passform ist halt genau die gleiche. Ne? Also
ich würde auch sagen, ist identisch. Ja.
Und auch in der Ferse ist es so, der Schuh greift deine Ferse halt so schön, aber jetzt nicht auf so eine harte, unangenehme Weise, sondern es ist halt, die ist so richtig schön eingepackt und gibt dir so unfassbar viel Stabilität. Und die Sohle allgemein ist halt auch geil. Normalerweise habe ich bei jedem Fahrradschuh, den kriege ich und ich schmeiß die Sohle weg so, ne, und tue eine Specialized-Sohle rein. Und bei den Quark-Schuhen ist es halt so, die Specialized-Sohle ist im Prinzip auch, brauchst du nicht mehr, weil du hast bei der Sohle von Quark hast du drei verschiedene Unterstützungen für deine Fußwölbung auch mit dabei. Je nachdem, was für einen Fuß du hast, vielleicht fährst du schon irgendwie eine bestimmte Sohle die durch ein Fitting oder so oder machst mal ein Bike-Fitting. Da kann man das immer ganz gut rausfinden und ja, ist halt geil, kannst einfach halt austauschen und brauchst keine andere Sohle, weil ich finde die Quark-Sohle an sich auch ziemlich cool eigentlich.
Hast du die ausgetauscht, die Keile? Ich habe sie bei mir einfach so gelassen, wie sie sind.
Ich habe sie ausgetauscht, ich hatte auch im Video gesagt, also es gibt da Low, Medium und High, also diese drei verschiedenen und ich hatte im Video gesagt, Medium ist dann halt ungefähr wie die blaue Sohle bei Specialized, die ist auch Medium. Die ist aber, also bei mir am linken Fuß hat sich ein bisschen höher angefühlt als Specialized. Also ich würde jetzt zurückgehen auf die Low-Variante eher. Genau, aber kann natürlich auch sein.
standardmäßig?
Low, glaube ich.
Low. Ja, ich fahre dann auch low.
Ja.
Ich habe es gar nicht geändert irgendwie.
Ja.
Also mir, ich habe bei dem Roadshoes nicht geändert und bei dem auch nicht. Also ja, es ist was, bei mir hat es die Feuertaufe spätestens dann bestanden, als ich die Deister Vereinsausfahrt gemacht habe. Wirklich, härteste Anstiege, Abfahrten, dann eine Stunde anderthalb Stunden am Anna-Turm rumgelaufen, gesessen, in der Schlange gestanden, Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und abends nach Hause gekommen, Schuhe ausgezogen und nichts hat wehgetan. Normalerweise, wenn ich das, wenn ich aus anderen, also entweder ich habe meine Comfy-Schuhe, da habe ich so Supples, die so richtig komfortabel sind, die sind aber auch sackschwer, glaube ich. So ganz altes Modell, was ich da fahre, mit denen kann ich auch einen ganzen Tag rumfahren und merke nichts, aber wenn ich so meine richtig sportiven Schuhe anhab, komme ich da abends raus und dann tue mir erstmal eine Stunde, irgendwann regenerieren die Füße sich zwar, aber es fühlt sich irgendwie, irgendwas hast du immer, Druckstellen oder was auch immer, und das habe ich halt da null und das war so. Und was halt ganz nice ist, dass die auch alle so ein schönes Q vorne drauf haben, das passt natürlich für den Quendler-Boy auch ganz gut. Witzigerweise ist das fange ich so auch meine Unterschrift an mit diesem, mit so einem Kringel. Ist eigentlich ganz, als hätte ich meine eigenen Schuhe unterschrieben, das ist eigentlich auch schon Kaufgrund geworden. Bekommt ein Autogramm von mir mit.
Ich finde die Schuhe auch richtig schick, muss ich sagen.
Ja, also ja, wir haben ja die weiße Modelle. Variante. Jeder lästert, warum habt ihr euch weiße Gravel-Schuhe gekauft?
Und wir nehmen auch nur die, also haben nur die weiße Variante jetzt auch in den Shop aufgenommen.
Echt? Ne? Haben wir die anderen Farben gar nicht genommen? Okay. Nee,
aber finde ich auch eine geile Ansage, weil ja, Gravel-Schuhe in weiß, was ist das denn? Auch,
ja, ja.
Als wir in Basel waren, da gab es auch so ein Thema mit weißen Gravel-Schuhen, ne? Was ist das denn eigentlich? Und ich finde das eigentlich total geil und uns hat die Farbe hier, wir waren irgendwie zu dritt am Computer und haben geguckt und haben uns dann alle für die weiße Farbe entschieden, ne?
Voll geil,
also, ja. Obwohl die anderen Farben auch schön aussehen. Aber das ist, und da ist so ein lila-mäßig ist eigentlich das Q und das Logo. Und da dachte ich so, ob das irgendwie gut harmoniert mit allem. Und man sieht das gar nicht so lila-mäßig. Also es passt halt voll gut zu allem, was man so anzieht. Falls man da jetzt so into Cycling-Fashion ist. Ne?
Ja. Nee, ich finde, also wie gesagt, bei mir sind sie jetzt auch mittlerweile so ein bisschen dreckig. Erstmal kriegst du sie auch wieder geputzt.
Ja, und das total gut.
Ja, und zweitens so ein bisschen Patina finde ich auch ganz geil, muss ich schon sagen.
Ja.
Also, geiler Schuh, definitiv. Habe ich mich gefreut, weil den anderen Kurk fand ich auch schon gut, obwohl er mir ein Tick zu klein war und dass die jetzt nochmal das gleiche Sohlenprofil genommen haben. Ja, und da ist auch irgendwie, haben sie da einen anderen Größenspiegel jetzt mit dieser neuen Sohlentechnologie. Weil 46, sonst brauche ich immer bei Lauf- und Radschuhen 47.
Mhm.
Meine echte Größe ist aber wahrscheinlich 46. Nur dieses Nummer größer, was man immer nimmt bei Lauf- und Radschuhen normalerweise, fällt da halt weg. Also sie sind eher so fit to size.
Mhm.
So nennt sie es, glaube ich. Könnt ihr euch mal angucken. Und ja, also die sind wirklich, ich hab angefangen, die hier im Büro rumzutragen, da waren sie schon bequem. Ja, weil ich ja testen will, bevor ich sie auf dem Rad oder Cleats dran schraube, trage ich sie lieber hier erstmal ein bisschen, gucken, wie sie sich anfühlen. Und dieser wirklich ein Kompromiss aus Race und trotzdem bequem, das ist halt geil. Das ist richtig geil.
Ja, Hammer Schuhe.
Ja.
Ja, checkt die auf jeden Fall mal aus. Video kommt oder kam schon und dann muss man mal anprobieren.
Ja, dann unser Basel-Besuch, den habt ihr ja hoffentlich fleißig über Videos mitbekommen und auch über den Podcast mit Gerard und Andy Kessler, Gerard Wuhm. Das war, war ein schöner Tag und das Highlight war natürlich, das Rad endlich fahren zu dürfen. Alter. Für die Leute, für die es passt.
Ja, ja. Und wie geil ist das, dass wir jetzt hier einen stehen haben schon.
Ja, damit habe ich nicht gerechnet.
Nee,
ich war ja so Mitte Mai angesagt. Und Open war jetzt ja die letzten Monate nicht dafür bekannt, die Versprechen zu halten. Da sprechen wir ja auch in dem Podcast darüber. Also jetzt ist tatsächlich gestern der erste Rahmen angekommen.
Wie voll geil. Krass, ja. Also ja, schneller als ich dachte jetzt.
Ja, also jetzt nochmal im Video habe ich ja schon so ein kleines Fazit genannt, weil, und das war ja alles sehr, sehr frisch. Wie mein Fahrgefühl war und so weiter. Und wenn man dann so ein bisschen ein paar Tage drüber nachdenkt, überlegt man sich natürlich, was ist das jetzt für ein Fahrrad? Für wen könnte das richtige Fahrrad sein? Und ich glaube, sie haben, also so ein bisschen ist mein Fazit ist so ein bisschen wie mit den SRAM Red Bremshebeln. Du bist vorher SRAM Red gefahren und hast gebremst und alles war okay. Das war vielleicht, vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, weil die Shimano-Bremsen immer ein bisschen besser waren. Und wenn man jetzt ein altes Open zu dem neuen Open sieht, ist ja das alte Open immer noch State of the Art. Das habe ich auch übrigens gemerkt, als ich dann nächsten Tag, also ich bin ja das in Basel das Upper gefahren und am nächsten Tag im Deister, dann bin ich mit meinem White rumgefahren und habe auch gedacht, na gut, hoffentlich fühlt sich das jetzt nicht alt an. Das ist übrigens nicht der Fall. Das heißt, ich steige dann wieder auf meinen Open White und merke, okay, die Open DNA ist halt einfach special. Du hast immer diesen Komfort, du hast immer diese Geschwindigkeit, also ein schnelles Rad. Ich bin ja in den Deister hingependelt, super rennradig sozusagen mit den dicken Reifen, hatte einen Komfort, bin im Deister die Abfahrten, die Kopfsteinpflasterabfahrten runtergefahren, hatte viel Komfort. Und das zu toppen, und das ist tatsächlich etwas, was SRAM ja gemacht hat, wo sie gesagt haben, wir haben 20% mehr Bremsleistung und ergonomischere Griffe. Und genau das sehe ich bei Open auch. Das ist nicht ein Rad, was 1-2% oder 5% besser geworden ist als das alte Open, sondern 20%. Und das ist zwar auch nicht, wo man sagt, das alte Open fährt sich jetzt wie ein Stein gegenüber dem neuen, aber 20% ist halt doch schon signifikant. Und Gerard, das finde ich so ganz gut erklärt. Ich weiß gar nicht, ob das im Podcast vorkommt oder ob ich das zwischen den Zeilen mit ihm besprochen hatte, dass ja viele Hersteller kürzere Produktzyklen haben, eben nicht 10 Jahre von ab zum neuen Concept Upper. Und dadurch natürlich jedes Jahr immer ein bisschen besser werden und vielleicht auch das 10 Jahre alte Colnago wahrscheinlich auch 20% besser ist. Ich sage jetzt 20%, nagelt mich nicht auf den Wert fest. Das ist jetzt einfach so ein fiktiver Wert, den ich so in meinem Kopf wandern habe, wo ich sage, das ist dann auch 20% besser, ist aber alle 2-3 Jahre um 3% besser geworden. Und bei Open ist es halt anders. Sie hatten halt ein super Rad, was immer noch State of the Art ist, haben aber trotzdem 20% on top gebracht auf einen Schlag, indem sie gesagt haben, wir malen das, wir erfinden das Rad einfach nochmal neu. Und das ist so mein Vergleich, wo ich sage, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist so wie die Red-Bremsen. Es ist halt einfach nochmal komfortabler und trotzdem schneller, das Rad. Ne, durch die Aero-Komponenten schneller, du hast eine schöne Stiffness seitlich, du hast trotzdem ein super leichtes Rad und dann hast du hinten diese dünnen Streben und einen Komfort ohne Ende. Also es ist krass einfach, wie es sich fährt, ne? Und dass man jemanden beeindrucken kann mit einem neuen Fahrrad, der schon mit dem Open ein ziemlich perfektes Rad fährt, das ist halt eigentlich das, was ich da so mitgenommen habe. Und das ist auch das, was Open bisher immer ausgemacht hat, was unsere Kundschaft angeht. Wir haben ja immer so verschiedene Gravelbikes und auch Leute, die nicht wegen eines Opens zu uns zur Beratung gekommen sind, aber mit einem Open nach Hause gefahren sind, nachdem sie es gefahren sind. Und das war immer schon so, das hat man auch in Videos, unter unseren Videos kommen immer Kommentare, ja, ich fahre das und das Rad, gefällt mir besser und so weiter. Ja, aber man hat ja nicht immer so diesen direkten Vergleich. Und jemand, der ein Open nicht gefahren ist, der versteht vielleicht auch gar nicht die DNA eines Rades. Genauso wie andere Räder von anderen Herstellern, auch gerade die hochpreisigen, die fahren sich halt meistens anders als die günstigere Variante. Und da steckt vielleicht eine andere DNA drin. Und diese DNA versteht man erst, wenn man es fährt. Das können wir hier erklären, wie wir wollen. Aber ich weiß nicht, das haben wir immer, war immer krass. Wenn einer mit dem Open wiedergekommen ist, hat er gesagt, ja geil, das ist ja nochmal, hätte ich nicht gedacht. Ja. Und das jetzt nochmal zu toppen, finde ich halt krass. Dass du jetzt, und das ist vielleicht auch so mein, oder für viele Open-Fans da draußen so ein bisschen dieses Signal, naja, weil wir viele ja drauf gewartet haben. Ich habe letztes Jahr ein Video gemacht, 6 Jahre Open, ich brauche kein neues Fahrrad, weil ich habe immer noch das Beste, was geht. Und habe nicht damit gerechnet, dass man mich so überzeugt. Also ich habe hier hinter vorgehaltener Hand immer schon gesagt, naja, ich weiß nicht, integrierten Lenker und so, ob ich das jetzt brauche, ist mir eigentlich egal. Ne? Und wenn und wie es aussieht, ist mir auch egal. Mein Open Upper fährt sich einfach so geil, ist so leicht, was soll ich? Ne? Was soll ich mit dem neuen Fahrrad? Und dann kommt dieser Effekt, ich fahre das und merke, okay, es fährt sich geiler. Und das ist dann der Punkt, nicht das Integrierte und sonst wie. Das ist der Punkt, wo ich sage.
Das mussten sie ja machen. Also integriert, da haben so viele nachgeschrien, dass sie es unbedingt haben wollen. Und viele sehen die Vorteile in dem Bereich einfach nicht. Ne?
Ja, ja. Ja, gut, zumindest in ne, so ein Wide würde ich sagen, muss immer noch einen offenen Lenker kriegen für Auflieger und solche Sachen, für so Abenteurer, Bikepacking, klar. Bei diesem schnellen Upper-Rahmen sehe ich es auch so, wo ich sage, integriert.
Muss sein.
Muss sein, aber auch da ist ja dieses Interessante, dass sie ja einen anderen Weg gewählt haben als viele anderen, wo integriert immer ein Zusatzgewicht bedeutete. Und Gerard hat es halt gewichtsneutral auf integriert umgestellt, indem er einfach die Gabel eckig gemacht hat. Mhm. Also er hat Teile genommen, die ein Fahrrad sowieso hat, die ein bisschen geändert, hat einen verstellbaren Vorbau rein ingeniert, was krass ist, und hat das Ganze gewichtsneutral, hat also kein Zusatzgewicht dafür verbraucht, dass es jetzt ein integriertes System ist gegenüber vorher. Und das finde ich halt, weiß ich nicht, ob andere Hersteller das vielleicht auch schon hinbekommen haben, aber bei den meisten ist es so, dass es immer ein bisschen Strafgewicht ist. Hier ist es, meine ich, mehr oder weniger gewichtsneutral gelöst. Mhm. Und das finde ich halt auch schon ganz geil. Und es, wie gesagt, am Ende zählt für mich am ehesten dieses Gefühl, wow, so dieses Gleiche, das Gleiche, was unsere Kunden hier bei Open immer schon hatten.
Ja.
Fahren und denken, das ist ja schnell. Und trotzdem kann ich damit hier die Buckelpiste da hinten an der E-Mail langfahren, ohne gesteinigt zu werden. Trotzdem ist es aber auf der Straße fährt es 30, ohne dass ich mich anstrengen muss. Und das hier nochmal getoppt zu kriegen, finde ich krass.
Ja. Das sieht auch einfach
ich hätte auch gesagt, wenn es nicht so ist. Ne? Ich war eher skeptisch, muss ich zugeben. Ja. Ne? Ich habe gesagt, Alter, wie soll man es noch besser machen?
Ja,
das kannst du eigentlich nicht verbessern. Du kannst es höchstens so, dann siehst du das erste Mal eine Aero-Gabel und denkst, oh, Alter, nicht, dass er da seine DNA mit verrät. Ne? Du hast vorne Aero-Shape und sonst wie. Hoffentlich flext das überhaupt. Hoffentlich habe ich überhaupt den Komfort wie vorher. Und das,
Und die Gabel ist steifer als die U-Turn-Gabel. Ne? Das hat uns Andi gesagt. So. Aber da dachten wir auch so, okay. Und hinterher war es für dich, ja, aber also minimal und es ist halt von Vorteil sogar, ne?
Genau, also es fühlt sich viel, viel schöner an und viel direkter.
Ja.
Und trotzdem habe ich den Komfort vorne drin. Was mir gar nicht bewusst war, was ich im Podcast gelernt habe, das war eine der größten Lernkurven im Podcast überhaupt, war, als Gerard erklärt hat, warum er das Unterrohr so geformt hat, wie er es geformt hat. Also diese aerodynamische Form, trotzdem nicht mehr Durchmesser als das vorherige Open. Dann die Designsprache natürlich, dass oben dieses so ein bisschen abgeflacht ist, hatte ja das vorherige Open auch schon. Das hatte ja auch nicht eine ganz runde Form. Und dann erzählt er mir, ja, und ich habe das genau so geformt, damit der Rahmen Komfort gibt. Das heißt, im Unterrohr ist so viel Komfort mit einprogrammiert, also sozusagen einengineert. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass diese Aero-Gabel nicht spürbar ist, weil ja der Komfort vielleicht aus dem Unterrohr auch kommt. Und dann ist halt auch dann wird mir auch klar, warum andere Fahrräder, die Storage haben, eventuell diesen Flex im Unterrohr nicht haben, weil sie da an der Stelle verstärkt werden müssen.
Ja.
Und die sind dann halt, das ist das, was ich immer spüre, wenn ich jetzt so ein Envy Frey gefahren bin. Was sich auch richtig geil fährt, das will da jetzt nicht das Envy Frey schlecht reden und das ist ja auch teilweise ein bisschen Geschmackssache, wenn jemand wirklich sagt, ich brauche ein straffer abgestimmtes Rad. Das ist ja so wie Porsche fahren oder S-Klasse, ne? Und da gibt es dazwischen 10.000 andere Geschmäcker, Leute, die bestellen ihre Dämpfer sogar ein, wenn sie ihre Autos tunen, keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus. Aber das ist halt genau das, was dann vielleicht auch den Unterschied ausmacht gegenüber so einem Mock und Frey, was auch super komfortabel läuft, aber halt, wenn dann wirklich so eine Buckelpiste mit vielen Schlaglöchern kommt, mehr Schläge weggibt, wo hier der Rahmen verzeihlicher ist zum Beispiel.
Ja, mit Sicherheit. Und also komfortabler wird es auf jeden Fall sein.
Komfortabler, trotzdem Aero-Shape, also das ist so, und das ist immer das, wo man natürlich immer Kompromisse eingeht. Der eine so, der andere ein Rahmen so. Das ist ja das Schöne, dass wir so eine Vielfalt haben, die sich auch unterschiedlich fährt. Ich weiß aber ganz genau, dass da viele Leute überrascht sein werden, wenn sie es das erste Mal drauf sitzen. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt auch mal eins hier für den Showroom schnell aufgebaut, wo man dann auch wirklich mit Kunden mal sagen kann, ihr fahrt das, auch wenn ihr vielleicht nicht M fahren könnt oder L, was wir jetzt erstmal nur bekommen. Da habt ihr zumindest schon mal einen Eindruck gewonnen. Ich glaube, das ist dieses mit diesen dünnen Streben hinten auch ist. Ich habe ja diesen Blick hier hinten, wo dieses Escape draufsteht. Das ist übrigens kein Lack da drauf, ne? Das ist jetzt, das sieht jetzt wahrscheinlich für euch im Bildschirm schwarz aus, ist aber nur Klarlack. Wie geil.
Genau, Klarlack auf Carbon und man sieht das Carbon so richtig schön durch. So habe ich mein altes Open ja auch lackieren lassen.
Ja.
Dass man das, die Carbonstruktur so durchsieht. Aber hier ist natürlich alleine von der Struktur und durch dieses Monocoque, ne, sieht das natürlich viel, viel geiler aus. Und ich liebe diesen Look, ehrlich gesagt. Also so, wie es hier steht, würde ich es total fahren. Also sieht Hammer aus. Carbon sieht geil aus. Dann dieser Klarlack und überall siehst du, wie das Licht dann so an den Kanten bricht und so. Hammer.
Ja,
sind auch was, die Farben geil. So.
Tatsächlich mit diesem Monocoque, das siehst du natürlich an den Streben.
Ja.
Dadurch, dass du jetzt hier das Carbon durchsiehst. Und da müsst ihr mal drauf achten. Es gibt ja viele Rahmen, wo man Carbon durchschimmern sieht, aber die sind meistens vollflächig hinten an den Sitzstreben und unten an den Kettenstreben lackiert, weil man da natürlich die Klebepunkte sonst hätte.
Ja.
Und hier kannst du ja wirklich sehen, hier ist kein Klebepunkt. Das ist ja eine Fläche und hier unten genau das Gleiche. Also der Hinterbau ist nicht einfach an den Rahmen dran geklebt. Das ist schon. Und diese Fertigungstechnologie in Portugal, wo sie ja hingeschiftet sind, das ist halt auch wirklich, kommt so out of the box aus dem, also wir haben ja den RAW-Rahmen auch gesehen, der kommt halt einfach so wie ein Open Mind aus Kalifornien einfach aus dieser Form raus und sieht ziemlich perfekt aus. Du siehst halt nicht irgendwelche Macken im Carbon, ne? Das ist echt geil. Also das Layup, du kannst halt das Layup dir hier sogar angucken, also es ist echt super geil gemacht.
Ja, echt schön.
Auch Upper Class natürlich, auch Upper Price Class, wie es halt so ist. Gerade jetzt mit diesem Made in Portugal. Dafür finde ich es aber eigentlich fast schon wieder okay, den Preis,
ja,
weil sie sind nicht viel teurer als das alte Upper, muss man ja sagen.
Genau, wenn man so mitrechnet, was so ein Cockpit mit Computerhalter und Sattelstütze so kosten würde, normalerweise. Also das ist schon viel Geld, ne, was da jetzt nochmal rangegangen ist, was den Preis jetzt nicht unfassbar durch die Decke gehen lässt. Ne? Also sagen natürlich trotzdem viele so, alter Schwede, so viel für ein Rahmenset, aber das ist halt, wie gesagt, man muss das ja auch nicht kaufen. Ne? Also wenn du für die Hälfte irgendeinen Rahmen kaufst, dann fährt das Fahrrad ja auch. Also wir reden hier natürlich über Nuancen und über Leute, die Bock haben, solche Fahrräder zu fahren. So, ne? Und dafür ist es halt, also mit dem in den Kategorien, wo das Rad spielt, und das sind ja auch Marken, wie die wir auch führen, sowas wie Envy zum Beispiel. Alter, die können sich halt alle messen miteinander, ne? Und da ist nichts irgendwie jetzt überdimensioniert von den Preisen oder so.
Genau, also auch das Envy feiern wir ja mit einer extrem guten Fertigungsqualität
und
so
genau.
Weiter. Und mit einer anderen DNA als sie Open hat. Und schnelle Rede sind das alles. Sie fahren sich alle schön und ich bin ja nun selber auch angefixt vom Curve auch mittlerweile, vom Titanrad, also auch andere Materialien fahren sich schön. Deswegen, aber das Wichtigste für uns hier ist einfach, dass wir, oder für mich persönlich auch, man macht sich ja schon seine Gedanken, wo geht die Reise hin mit Open, was passiert da mit neuen Modellen und das gibt einem eine Zuversicht, wo man sagt, krass. Das ist nochmal ein richtiger Step Forward, den man nicht erwartet hat, weil ich einfach schon so zufrieden war.
Mhm.
Und tatsächlich bis Upper Concept oder bis das jetzt die neuen Modelle hier kommen, auch gesagt habe, ich habe auch bei den anderen Rädern, die ich gefahren habe, wo ich sage, ich behalte mein Upper.
Mhm.
Eigentlich geil. Oder jetzt das auch gefeiert habe, mit dem White durch die Gegend zu ballern. Also die 3 Wochen bin ich nur White gefahren, jetzt 3 lange Fahrten nur mit dem White, kein Rennrad rausgeholt, das hat auch so einen Bock gebracht. Deswegen, richtig cool, freue ich mich tierisch drüber, weil seit ungefähr August letzten Jahres, seitdem es die Ankündigung von Open gab, die wir vielleicht schon ein bisschen eher wussten, sitze ich da, ich muss es ja eigentlich mal gefahren sein, ne? Damit ich hier überhaupt einen Tipp geben kann, kauft das oder kauft das nicht.
Ja.
Also ich habe mich auch immer ein bisschen zurückgehalten. Ja, braucht man das Upper-Konzept, braucht man es nicht? Jetzt weiß ich, okay, das kann ich ruhigen Gewissens sagen, geiles Rad.
Mhm.
Also, ja. Wir machen jetzt, weil wir auch euch da up-to-date halten wollen Und ich natürlich jetzt auch schon viele Fragen oder auch in den Kommentaren kriege oder bei Insta schreiben mich Leute an, naja, was, wann kommen denn das, die anderen Modelle, ne? Das Up zum Beispiel. Und da soll ja dies noch passieren und das noch passieren. Und ich kann halt nur, ein paar Sachen weiß ich selber nicht, auch gerade was die Liefertermine angeht, wann dann andere Modelle über das Konzept hinaus kommen werden. Das ist alles noch nicht klar. Wir haben jetzt aber uns überlegt, dass wir euch einen Newsletter bauen, wo ihr euch mit einer E-Mail anmelden könnt, dann braucht ihr nicht immer nachzufragen. Und ich brauche nicht immer zu antworten. Wo wir euch proaktiv, also jede Information, die wir bekommen, werden wir euch da einfach per E-Mail schicken. Wir werden euch damit auch nicht nerven. Das ist also auch ein anderer Newsletter als der normale Newsletter. Der ist ja speziell für Leute, die sagen, ich interessiere mich für das neue Open. Könnt ihr euch anmelden, verlinke ich unten. Ist in den Shownotes, findet ihr auch auf unserer Newsletter-Webseite auf der Open-Seite. Das heißt, wenn wir ein neues Video machen, wenn wir neue Informationen bekommen, vielleicht poste ich da auch mal Snippets, wenn wir das Rad hier aufbauen, also unabhängig von unserem YouTube-Kanal, dass wir euch mal ein kurzes Detailvideo schicken können. Oder wir kriegen, wenn wir dann Fragen über Kommentare kriegen oder Fragen immer wieder kommen, dann kann ich das auch in den Newsletter reinschreiben, damit alle die Antwort lesen können und solche Sachen. Das ist also eher so ein Customer Support. Natürlich mit der Hoffnung, dass ihr uns treu bleibt, falls ihr irgendwann euch dann für so ein Rad entscheidet. Wenn ihr euch nicht für so ein Rad entscheidet, auch okay. Oder wenn ihr euch gar nicht für euch selber für interessiert, aber einfach nur an Open selber interessiert seid, meldet euch da an. Wir informieren euch einfach. Haben wir auch Spaß dran. Also das ist ja das Geile, dass das Verkaufen, um ehrlich zu sein, gar nicht im Vordergrund steht, sondern einfach der Spaß an dieser Marke und an dieser Technologie. Und so nah dran sein zu dürfen. Also danke auch nochmal an Andy Gerard. Gerard ist extra zwischengelandet letztendlich von der Dienstreise, sodass er in den Podcast reinkommen konnte. Andy hat es möglich gemacht, dass ich einer der Ersten oder der Erste war, neben seinem Kollegen, der das Rad mal fahren durfte und filmen durfte. Voll also auch geil. Schöne Kooperation mit den beiden. Und dann verzeiht man auch relativ schnell, dass das Rad jetzt zu spät kommt. Wir hätten es natürlich als Händler letztes Jahr schon fertig gebrauchen können, wir hier und da mal einen Umsatz machen.
Ja, wäre schon cool gewesen, aber das Warten hat sich gelohnt. So, das war eigentlich die Erkenntnis, ne? Ja. Also bevor es da irgendwie ein blödes Rad gibt und es gibt genug Räder, wo im Nachhinein oft gesagt wird, so ey, das hätte man doch so und so lösen können. So ja, wahrscheinlich wissen die das auch selber, aber es war halt einfach zu spät, ne?
Ja. Nee, also richtig, richtig cool. Und falls ihr das Video das Video, wo André und ich in Basel die Probefahrt gemacht haben, nicht bis zum Ende geguckt habt, das lohnt sich noch. Du hast ja die Kamera draufgehalten, wo sozusagen Off-Kamera eigentlich Andy Kessler und ich nochmal über das Rad gesprochen haben. So nach dem Motto, ja, wie fährt es? Fährt sich ja viel geiler als gedacht und so weiter. Und Andy Kessler genau das Gleiche. Ja, es geht mir genauso. Und dann sagt er halt auch nochmal, ja, ab dem Zeitpunkt, wo Andy Kessler das Rad gefahren ist, hat er auch Gerard alles verziehen.
Ja.
Weil Gerard halt letztendlich schuld ist, in Anführungsstrichen, so wie ich es verstanden habe. Ne? Nicht Gerard, nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle, aber so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass halt so immer mal wieder noch eine kleine Idee nachgebessert wurde. Und das hat halt zu diesen Verzögerungen geführt. Gerard war übrigens auch sehr sympathisch, als ich gesagt habe, na, wie ist denn das so mit nach Corona und die Lieferanten können die nicht richtig liefern und sonst wie. Und er hat immer alle in Schutz genommen und gesagt, nee, das lag an mir, ich bin schuld. Hat er selber gesagt im Podcast, fand ich ganz sympathisch, wo er gesagt hat, nee, nicht die Zulieferer, sondern ich.
Ja.
Ganz spannend. Und aber ich in meinen Augen großer Wurf.
Ja.
Wo wir bei großen Wurf sind, können wir ja gleich zu den Fahrradcomputern rübergehen und mal über den großen Wurf oder eben nicht großen Wurf von Wahoo und den Bolt 3 und Roam 3 sprechen, die jetzt auch eingetroffen sind. Roam schon ausverkauft, meine ich, Bolt auch bei uns leider, weil Wahoo natürlich uns nicht so richtig das geliefert hat, was wir haben wollten.
Beides ausverkauft schon jetzt?
Weiß ich nicht, Bolt müsste vielleicht.
Ich glaube, einer ist weg und einer
ja, tatsächlich hat sich ein bisschen rauskristallisiert, da können wir ja ruhig offen drüber sprechen, dass der Bolt nachfragemäßig nicht so der Burner ist. Vielleicht auch zu Recht. Und eigentlich alle den Roam haben wollen.
Alle wollen den Roam haben?
Ja, ja. Also das ist so mein Gefühl, was unseren Online-Shop angeht. Wir haben ja auch so Vormerkungen, wir durften ihn erst ab gestern verkaufen, also ab Dienstag dieser Woche. Da ist es so, dass wir mal 5, mal 6 Vormerkungen zum Roam 3 hatten gegenüber Roam 2. Mhm. Ja, Bolt ist noch lieferbar.
Bolt ist noch da und Roam ist ausverkauft bei uns.
Aber vom Roam haben wir auch zu wenig gehabt, davon mal ab. Ja. Und das war mir aber ja auch klar, dass der Roam letztendlich so ein bisschen überfällig war, was Updates angeht. Und wenn ihr jetzt euch fragt, wo ist denn dieses komische Radarrücklicht von Wahoo, ja, kriegen wir gar nicht. Also können wir nicht mal privat außer der Reihe bestellen, genau. Weil keine STVZO, also Wahoo liefert keinen. Ich könnte versuchen, irgendwie im Ausland einen zu bestellen, aber sehe auch wenig Sinn. Das Garmin Varia-Radar läuft ja. So viel Vorteil hat das von Wahoo nicht. Und wenn man dann das ganze Geblinke sowieso in Deutschland nicht fahren darf und dann abgeschaltet wird, dann fallen vielleicht auch schon wieder Vorteile weg. Muss man mal gucken, ob sie es überhaupt nach Deutschland bringen mit STVZO oder nicht. Mhm. Garmin hat es ja ganz klar mit 2 Modellen. In dem einen Modell ist hardcoded dieses Blinken abgeschaltet. Also es ist nicht einfach nur, du kannst es auch nicht hacken. Mhm. Das internationale blinkt halt und blinkt auch heller. Und keine Ahnung, was Wahoo da macht. Also dieser Wahoo-Tracker-Radar, haben viele gefragt. Review folgt, wenn da STVZO kommt. Ansonsten haben wir das habe ich ja in der letzten Sendung auch schon erzählt, der fällt hier auch schon runter. Das ist übrigens auch ein Vorteil von Fahrradcomputern, dass die auch immer so gebaut sind, dass sie mal runterfallen können,
ohne gleich kaputt gehen. Das ist echt krass, ne? Also ja. Im Gegensatz zu Handys.
Da muss man auch sagen, hat Wahoo auch mit Garmin zusammen die Nase vorn. So ein Hammerhead ist schon ein bisschen filigraner, wenn der runterfällt. Der geht auch schon mal kaputt, habe ich schon bei Leuten gehört.
Ah, die Tastensachen dann, oder was?
Nee, auch schon, dass das Display bricht. Weil du siehst, dass die sowohl Garmin, ja, der Garmin habe ich gar nicht hier liegen. Siehst du, habe ich vergessen, der hängt draußen an meinem Rad. sowohl Garmin und auch Wahoo haben wirklich einen relativ stabilen Rahmen hier drumherum. Und Karoo hat nur so einen kleinen Rahmen.
Naja, ist sehr an der Ecke dann schon.
Ja, ne? Das ist so ein bisschen mehr handymäßig hier. Ja. Also da würde ich sagen, was Sturzsicherheit angeht, war immer schon bei den Wahoos. Die sind so oft runtergefallen und gehen nicht kaputt.
Ja, ja, Wahoos sind super stabil.
Ansonsten habe ich ein Video gedreht, was hoffentlich jetzt am Sonntag rauskommt, wo ihr viele, viele Bilder seht. Ich habe auch so ein paar Screenshots eingeblendet. Geräte auf den ersten Blick schick. Sehen immer noch nach Wahoo aus. Vielleicht nicht ganz so ikonisch wie der alte Roam. Der alte Roam hatte ja irgendwie so ein bisschen so ein Iconic, weiß ich nicht. Der taucht ja immer in Videos mal auf und den erkennt man immer irgendwie. Das, was man früher auf den ersten Blick Mist fand mit den schwarzen Rändern um das Display, war irgendwie dann doch am Ende hatte einen Coolness-Faktor. Der neue Roam sieht eher aus wie ein Bolt, also so ein bisschen länglicher. Und funktionell haben sie ein bisschen was dazu bekommen und ich würde jetzt hier im Podcast das auch nicht zu weit treiben. Deswegen habe ich jetzt einfach mal meine Top-Features und meine Top-Flop-Features rausgesucht. Mhm. Und danach gehe ich nochmal drauf ein, so ein bisschen ranglistenmäßig, welches Gerät aktuell wo die Nase vorn hat. Also Bedienung, Display und so weiter. Ja, also so ein bisschen stichpunktartig. Also Top-Features, die neu sind. Also der wichtigste Grund von Wechseln alt zu neu ist für mich der Touchscreen.
Ja.
Und zwar schließt das den Bolt schon aus, weil der kein Touchscreen hat. Mhm. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum der nicht gleich weggekauft wurde.
Aber du kannst auch trotzdem nicht die Karte mit Pfeilen oder irgendwie sowas, ne?
Ich meine, dass Wahoo das irgendwann bei den alten Bolts eingeführt hat, dass du über Pfeiltasten auf der Karte ganz umständlich hin und her schwenken konntest.
Ja.
Bei dem neuen Bolt geht es zumindest noch nicht. Okay. Also es gibt nicht die Option Schwenk und Zoom. Mhm. Ich meine, links auf die drei Punkte drucken, Schwenk und Zoom, ja, konnte man vorher
gut
machen.
Gut, rein und raus zoomen konntest du bei allen Geräten schon, ne?
Ja, rein, raus zoomen ist auch das, ja, Einzige, was, genau, geht. Genau. Und das ist eigentlich, und deswegen wird wahrscheinlich der Roam auch das interessantere Gerät auch für ehemalige Bolt-User sein. Ich kann mit der Taste einfach mit dem Finger hier drauf rumwischen und kann meine Karte mich ein bisschen kurz orientieren. Und das ist schon ein Anwendungszweck, den ich bei meinem Garmin öfter mal habe.
Ja.
Ich weiche ab oder es ist irgendwas gesperrt oder ich überlege mir, komm, wir können ja nochmal gucken, ob wir da hinten rumkommen, und dann bleibe ich kurz stehen. Also das mache ich tatsächlich auch selten während der Fahrt, weil das ist doch zu gefährlich. Also bleib da lieber stehen, dass ich da mit dem Finger drauf rumwische. Was ganz schön ist, sobald ich hier das Schloss wegmache, dann gehen auch alle Datenfelder weg. Ich habe den ganzen Bildschirm mit Karte, wische da drin rum, kann mich orientieren. Wahrscheinlich so Top 1 Grund, um zu sagen, ich wechsle aufs neue Gerät.
Ja.
Zweiter Grund, der mir wichtig war, ist der Lautsprecher. Und auch das hat der Bolt nicht. Und das habe ich beim Garmin auch lieb gewonnen, dass du nicht mehr einfach nur ein Piepsmodul im Gerät drin hast, sondern dass das Gerät theoretisch mit dir sprechen kann. Oder die auch piepen kann, aber eben über einen Lautsprecher. Das heißt, das ist wie beim Handy, dass du theoretisch Musik hören kannst und nicht das Handy einfach nur piept. Also so früher, so Nokias haben einfach immer nur gepiept und
diese
moderne Handys können sprechen.
Polyphone Klingeltöne.
Ja, genau. Und dieses mit dir sprechen ist auch besser gelöst als bei meinem Garmin, weil es lauter ist. Das heißt, er sagt right turn ahead, 200 Meter bevor eine Abbiegung kommt, und wenn ich dann da ankomme, sagt er turn right. Momentan meine ich nur auf Englisch möglich, zumindest war es bei mir nur auf Englisch. Vielleicht hatte ich ihn auch aus Versehen auf Englisch eingestellt. Nee, ich glaube, ich hatte ihn auf Deutsch. Und dann das gleiche Turn Left, Left Turn Ahead. Das heißt, das sind klare Ansagen und ich weiß, ohne hinzugucken, oh, jetzt kommt gleich die rechte Abbiegung. Und das habe ich eigentlich auf meiner 100-Kilometer-Tour auch bei, außer jetzt bergab, wenn du dann wirklich richtig Wind am Ohr hast, habe ich es eigentlich auch immer ganz gut verstanden. Und fand ich praktisch, weil Abbiegehinweise habe ich immer aus. Weil dieses Piepen immer gleich ist und irgendwann hast du keinen Bock mehr, dass es piept. Ich hatte letztens einen hinter mir mit dem, ich glaube beim Bremen-Dings, beim Bremen-Vereinsausfahrt, hatte ich einen hinter mir, der seinen Garmin mit Piepen anhatte. Vorteil war, das Piepen war 3-4 Meter weg von meinem Ohr.
Ja.
Ich brauchte aber keine Abbiegehinweise mehr, weil ich sein Piepen gehört habe, und trotzdem hat es mich genervt, weil es immer dieses also dieses typische Garmin-Piepen, ja, ist, und du kannst es irgendwann nicht mehr hören. Nee. Und diese Sprachausgabe ist netter. Turn right, turn left ist irgendwie, und wenn du alleine unterwegs bist, spricht sogar jemand mit dir. Also hast du das Gefühl, nicht alleine unterwegs zu sein und kannst dich unterhalten mit deinem Fahrradcomputer. Spricht er mit dir.
Ja, ich weiß nicht, das wäre für mich jetzt nicht so der Megagrund, muss ich sagen. Ich finde beides manchmal nervig. Auf jeden Fall ist es geiler, du hast viel mehr Optionen, wenn da mehr geht als nur so ein Piepen. Das auf jeden,
genau,
Fall. Das nervt. Das ist auch irgendwie, ist es nicht mehr zeitgemäß.
Ja, und du kannst die Lautstärke regulieren. Du kannst es leiser, genau, lauter stellen. Genau, du kannst, wenn du jetzt Varia-Radar-Warnkönig, ich hatte jetzt gar kein Varia gekoppelt, aber wenn da der Warnton kommt, kannst du ja sagen, ja, mach leider, also du hast drei Lautstärkestufen auch. Allein das ist nice. Wobei ich es auf volle Pulle hatte, weil du bei Fahrtwind sonst sowieso nichts hörst. Und das ist tatsächlich ein Nachteil. Der Garmin kann das auch mit den Sprachhinweisen, höre ich gar nichts. Ich müsste es jetzt vielleicht nochmal wieder ausprobieren. Das war in der Anfangszeit, als ich es ausprobiert habe, nichts verstanden, was er von mir wollte. Und ihn hier habe ich verstanden. Also es ist tatsächlich so, wo ich sage, wäre für mich ein Grund, die Abbiegehinweise einzuschalten. Weil es war das erste Mal, dass sie mich nicht genervt haben. Mhm. Das ist eigentlich so die Conclusion daraus. Dann die Klingel finde ich nice. Dadurch, dass er einen Lautsprecher hat, kann man so wie beim Garmin oder wie auch beim Ace schon unten doppelt tippen, einfach tippen und klingeln.
Ja.
Und beim Garmin habe ich das ja auf meinen SRAM-Knopf gelegt, weil Garmin am Fahrradcomputer ist halt unbedienbar, die Klingel. Du musst halt einmal auf den Bildschirm tippen, dann wird er schwarz, dann hast du so einen Klingelbutton. Erstmal bist du die ganze Zeit nur auf Bildschirm gucken unterwegs und hast nicht diese Möglichkeit, das blind zu bedienen. Und das ist ganz schön, wenn du den Wahoo nimmst, da kannst du es halt blind bedienen. Das heißt, du musst einfach nur fühlen, wo sind die Tasten und dann, ohne drauf zu gucken, unten auf dem Bildschirmrand drauf.
Ach so, auf dem Bildschirmrand.
Und du kannst halt einfach, nee, auf die, schon auf das Bild trick, also auf den unteren Bildschirm, da wo Start steht und so.
Ah, okay.
Und da komme ich blind hin, ohne dass ich auf den Tacho gucken muss.
Abgefahren.
Ja, das ist einfach nur, ja, ich fühle, wo die Knöpfe sind, gehe ein bisschen nach oben und tippe vor mich hin und dann klingelt der. Vor allem auch, du kannst richtig Alarm machen, das geht beim Garmin auch nicht so gut.
Aber das ist auch, also ich habe meine Karoo-Knöpfe auch auf die Hebel gelegt, aber die klingeln ja, das ist nochmal ein bisschen geiler, muss ich sagen.
Es ist halt Lautsprecher, ne? Ja. Stimmt, Karoo hat die Klingel nachgeliefert, aber es ist halt ein Gepiepe und das wissen ja Menschen nicht, dass da mit Klingeln gemeint ist.
Ja, genau.
Das ist tatsächlich ein Nachteil vom Karoo, dass der diese Lautsprecher noch nicht hat. Mhm. Lautsprecher ist, glaube ich, das, was man haben will. Also das ist auch tatsächlich ein Grund, um zu wechseln für mich schon. Karten sind ein bisschen detailreicher, ein bisschen schöner. Das ist Top und Flop zugleich, weil da komme ich gleich noch drauf. Dann kannst du auf der Kartenseite 6 Datenfelder einblenden statt nur 4. Das finde ich ganz gut. Mhm. Dann hast du natürlich mehr Funktionen, zum Beispiel die Fahrradprofile, die mir nicht so wichtig sind, weil ich gar nicht mit Profil, ich habe immer ein Profil für alles, aber wenn du jetzt sagst, du hast ein Profil für Pendeln, weil du kein Wattmesser hast und so weiter, oder ein Profil für Bikepacking, wo du nur die Karte hast, ohne Datenfelder und solche Sachen, das ist ganz schön. Was auch cool ist, dass du immer oben die Statusleiste hast, wo die Uhrzeit und der aktuelle Batteriestand sitzt, das sind ja auch 2 Datenfelder, ähnlich wie beim Karoo. Mhm. Statusleiste sind immer Informationen, wo ich nicht ein Datenfeld für verbraten muss. Also das ist auch ganz schön gemacht. Und Fahrradprofile haben viele, viele vermisst für Wahoo. Das war so ein Ausschlusskriterium. Jeder will für sein Gravelbike oder für sein Rennrad oder ganz viele wollen da eigene Profile für haben. Mhm. Genau, dann dadurch sind halt auch mehr Funktionen dazugekommen. Auch die, wenn man eine Strecke auswählt, hat man eine visuelle Darstellung und so weiter. Alles auch so wie beim Ace. Letztendlich sind auch die Betriebssysteme gleich. Wahoo, Roam, Bolt, Ace haben alle sozusagen die gleichen Menüs. Und das muss man dem Bolt lassen. Dafür, dass er keinen Touch hat, kommt man schnell hin. Also es ist nicht schwerer bedienbar als der alte Bolt, obwohl mehr Funktionen und Fahrradprofile dazugekommen sind. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, es ist intuitiver, obwohl man keinen Touch zur Bedienung hat. Und das finde ich eigentlich ganz cool gelöst. Das ist auch wieder so typisch Wahoo. Neue Funktionen kommen, aber die Einfachheit leidet halt nicht immens dran. Also haben sie, finde ich, alles ganz gut gelöst. Flop-Features. Typografie könnte ich mich aufregen. Wenn ich jetzt, wenn ich mir das angucke, wenn du jetzt so 11 Datenfelder, jetzt mal unabhängig von der Kartenseite, wo die 6 Datenfelder natürlich kleiner werden, weil es 6 sind, aber wenn ich hier so die typischen 11 Datenfelder habe, wie dünn kann man die Schrift machen? Und das fällt einem, das kann ich euch im Video oder hier in einem der Fotos, seht ihr es im Hintergrund auch, im Video seht ihr es auch, die Bezeichnung der Felder ist zu viel, die nimmt fast ein Drittel ist Bezeichnung der Felder, dann hast du 2 Drittel die Zahl, also die Wattzahl oder die Herzfrequenz, was auch immer, und dann in einer Schrift, die sehr dünn ist. Du kannst es lesen jetzt, aber ich finde, das Key-Feature bei Wahoo war immer, hallo, wir haben einen kleineren Bildschirm als ein 1050, sind trotzdem besser ablesbar.
Ja, also
zumindest gegenüber dem 1040. Ja.
Aber du kannst du weniger weniger einstellen?
Kannst du über die Pfeiltasten.
Ah ja, so wie früher.
Ja, da habe ich aber ja keine 11 Datenfelder mehr.
Scheiße,
jetzt hast du geklingelt.
Ach so, Fahrt pausiert. Ich mach mal Fahrt.
Kannst ja weiter, ja.
Abgesetzt. Also, ja, genau. Wenn du.
Aber wenn du dir den alten Bolt, ich weiß nicht, ob ich der braucht jetzt natürlich eine halbe Stunde, bis er gestartet ist. Wenn du dir den alten daneben setzt, der Trick war bei Wahoo immer schon beim Bolt. Der alte Bolt war immer gut ablesbar, trotz dieser kleinen Funzel da vorne, weil sie haben so eine enge Schriftart genommen und die sehr fett. Dadurch konntest du die Buchstaben und Zahlen immer sehr gut erkennen.
Ja.
Und das haben sie versaubeutelt mit dem Gerät. Das sieht wieder keiner außer mir.
Ich wollte jetzt gerade nichts sagen. Ne? Das Ding ist, also ich verstehe komplett, was du meinst. aber ich finde es nicht so schlimm. Aber ich weiß natürlich auch, ich kenne dich ja, du bist mit Schriftarten und so, bist du ganz, ganz
alt. Ja, ja, ja. Ich frag mal, wie oft ich Andres Thumbnail nochmal neu mache.
Ich wundere mich da schon gar nicht mehr. Weißt du, manchmal gebe ich mir nicht mal mehr Mühe so.
Ja, aber guck dir das an. Wenn jetzt hier die Uhrzeit, ich weiß nicht, ob die da auch ist. Das versteht
keiner. Ja, gut, ich hatte also nur den Rome 1.
Ne, wenn du den Rome 2 daneben siehst, ist viel besser ablesbar. Und das ist ja letztendlich. Jetzt sitzen wir hier im Indoor und alles ist schön und gut, aber wenn ich jetzt da noch Bäume drüber fahren lasse und es ist bewölkt oder was auch immer oder verschatte noch irgendwas, dann habe ich ja nur eine kurze Zeit. Ich will ja so wenig wie möglich drauf gucken.
Ja, das ist auch das Display. Also
das Display ist auch schlecht. Das ist der nächste Rant, den
ich gleich habe. Ja, da bin ich gespannt, was du da jetzt gleich noch sagst. Aber das ist natürlich die alten Roams. Und das ist V1 und V2, die sind vom Bildschirm komplett veraltet eigentlich. Aber die sind trotzdem super geil ablesbar, ne?
Genau, das sieht so ein bisschen nach altbackenem Display aus, ja. Aber das vergisst du sofort, wenn du siehst, Alter, bei jedem scheiß Licht kann ich es gut erkennen.
Es sieht sogar, also wenn man es von weiter weg betrachtet, sieht das alte Display sogar irgendwie schärfer aus.
Hat weniger Pixel, sieht schärfer aus, finde ich auch. Ja, ja, aber diese Typografie-Nummer, das ist das, wenn du kein Auge für Typografie hast, so wie du jetzt, zumindest vielleicht nicht so pedantisch, wie ich das habe, dann kriegst du das gar nicht mit vielleicht. Aber guck mal, wir haben hier, das ist ja etwas, was unsichtbar ist. Was Leute, die jetzt ein Wahoo kaufen, die kriegen das unbewusst, die kriegen das ja gar nicht mit, also die können dir nicht sagen, oh, warum kann ich denn das so gut ablesen? Die können dir nicht sagen, ob es das Display ist oder die Typografie, sonst wie, es passiert halt einfach. Mhm. Du hast halt einfach die Uhrzeit hier perfekt ablesbar. Und wenn ich jetzt hier Uhrzeit und auf dem Rome 3, der ja einen größeren Bildschirm hat, die Fahrt nehme, was ja auch wie eine Uhrzeit ist, dann siehst du, Alter, 2 Millimeter weniger Schrift, also 2 Millimeter kleiner die Schrift und weniger fett. Und das ist ein unsichtbares Ding. Wenn du Leuten den Fahrradcomputer gibst, dann sagen die, ist ganz okay ablesbar, aber nicht so gut wie der alte. Sie können es aber nicht erklären, warum. Und ich versuche halt zu erklären, warum es so ist.
Ja.
Hier guck dir mal Uhrzeit und die durchlaufende Zeit an. Da sieht man das doch, dass das viel kleiner ist als vorher.
Ja, ja, 100%.
Trotz größerem Bildschirm.
Also 100% ist das kleiner. Da gebe ich dir komplett recht. Ne? Also
vielleicht
das
auch ist zu viel Weißraum. Sie haben mehr Weißraum um die Ziffern, was eigentlich nicht doof ist. Weißraum ist immer gut, aber da eben fehl am Platz.
Ja, ja. Also ich sehe das komplett wie du. Also da, ne, bin ich ehrlich. So, ich finde es viel besser ablesbar, die alten Geräte. Aber trotzdem würde es mich jetzt nicht nerven.
Also, nee, man kann das trotzdem lesen, ja. Aber schwieriger. Vor allem, wenn wir jetzt aufs Display zurückkommen, wenn dann mal da schlechtes Licht drauf fällt.
Ich weiß auch nicht, wie viele Leute da draußen sind, so, also prozentual wie du, die irgendwie
die
35.000 Datenfelder haben wollen. Und
wenn du das nicht brauchst, ist das sowieso völlig egal. Aber vielleicht komme ich da auch drauf, weil das tatsächlich der Bolt 1, den habe ich ja damals, damit habe ich damals meinen Edge 1000 ersetzt. Und damals waren Garmin diejenigen, die einen fetten Bildschirm hatten und nicht gut ablesbar waren. Und die Typografie Mist war. Und dann kam dieser Bolt mit diesem Mini-Bildschirm, mit so einer fast wie so eine Casio-Uhr-Technologie da drin, die eigentlich nichts kann und war besser ablesbar, weil sie einfach eine geile Typo hatten. Und das ist, und damit haben sie sich jetzt verraten und verkauft. Sie hatten, weiß ich nicht, also die DNA ist weg. Das war damals der Trick. Damit haben sie überhaupt einen Edge 1000 schlagen können. Nicht, weil sie super duper Prozessoren und den besten Bildschirm hatten, sondern ja, geil. Kleiner Bildschirm, schönes, kompaktes Gerät, alles ging einfach, Tastenbedienung, kein Touch und beste Ablesbarkeit im Markt. Und das haben sie bis heute, bis zum Rome 2 auch durchgezogen. Beste Ablesbarkeit im Markt. Da sind sie jetzt komplett nach hinten oder zumindest fast hinten ran in die letzte Reihe gewandert von der ersten, weil dieser TFT-Display, sie haben sich für TFT entschieden. Die ganzen neueren Fahrradcomputer von Garmin und auch der Karoo sind auf LCD rübergewandert, also auf moderne Display-Technologie. Ob es jetzt genau LCD, irgendwer hat auch geschrieben, LCD ist falsch. Ich weiß nicht, was es genau ist, aber es ist so das, was man auch so von Fernsehern kennt, wenn es jetzt nicht gerade OLED ist oder so, oder vom Computerbildschirm oder auch von Handybildschirmen. Wenn die jetzt nicht die teuersten Geräte sind, haben die auch ein normales LCD-Display von hinten beleuchtet, schön hell und man kann alles gut erkennen, wenn man im Dunkeln ist und wenn die Sonne scheint, wird es ein bisschen schlechter. Alle gehen auf diese moderne Technologie oder sie behalten, so wie der Corus Dura oder der alte Roam, die alte Technologie MIP ist halt nicht so farbbrillant, dafür scheint die Sonne drauf und es ist perfekt ablesbar und im Schatten ist es halt ein bisschen dunkel, aber immer noch gut ablesbar. Das war ja das, was wir jahrelang als Fahrradcomputer hatten. Alle Garmins waren so, alle Wahoos waren so. Wahoo irgendwie immer noch die geilsten, weil sie nicht gespiegelt haben und Display so schön nah dran an der Scheibe. Das heißt, auch vom Winkel aus sah es fast wie so ein E-Book aus, also immer gut lesbar. Und jetzt sind sie auf TFT gegangen. TFT ist das, was wir früher als erste Flachbildschirme in den 2000ern hatten. Keine Ahnung, was das soll, um ehrlich zu sein. Warum TFT? Also das würde mich wirklich mal interessieren. Da hast du auch immer noch diesen Vorteil, wenn die Sonne drauf scheint, ist es gut ablesbar, aber nicht so gut wie die alten MIPs. Du hast ein bisschen mehr Licht, wenn du im Schatten fährst. Das heißt, im Wald fand ich es ganz schön. Gegenüber so einem, da gewinnt es sogar ein bisschen gegenüber dem alten Roam, weil einfach mehr Licht von unten kommt, weil es hat schon mehr Licht als die MIP-Technologie. Die haben halt immer nur so Funzeln drin gehabt. Aber in diesen Situationen, wo du, also es gibt halt eine Situation, die halt ganz, ganz schwierig ist, wo du wirklich dann das, zumindest für 5 Kilometer hatte ich das schlechteste Display im Markt, wenn du selber mit deinem Körper das Gerät verschattest, bei blauem Himmel. Das heißt, du hast eine hohe Grundhelligkeit. Die Sonne kommt direkt von hinten, steht ein bisschen tiefer, sodass du mit deinem Körper, also das Bild läuft hier auch im Hintergrund irgendwo durch, du guckst auf deinen Fahrradcomputer, du verschattest den Fahrradcomputer. Und das hat nichts mit der Hintergrund. Ich habe dann versucht, die Hintergrundbeleuchtung auf volle Pulle zu schalten und sonst wie. Dann ist der Fahrradcomputer so, also du erkennst wirklich nur, der ist fast schwarz. Also du erkennst die Linie zur Navigation gerade noch so. Und du erkennst auch die Datenfelder gerade noch so. Dadurch, dass die Typografie so mistig klein ist, habe ich aber teilweise nicht mehr die Zahlen erkannt. Und ich habe eigentlich super Augen, was das angeht. Und ja, es wird einfach ultra dunkel. Und wahrscheinlich, weil die Grundhelligkeit so hell ist, weil natürlich du geblendet wirst von dem Asphalt, also du verschattest ja nur den Fahrradcomputer. Der Asphalt ist ja schweinehell, weil blauer Himmel und hellster Tag des Jahres. Dadurch wird der Kontrast zu diesem dunklen Fahrradcomputer natürlich sehr groß. Deine Augen müssen ja, die Pupillen sind ja trotzdem klein, weil du auf den nach unten, rechts und links ja peripher den hellen Asphalt ins Auge reinkriegst. Und das ist tatsächlich eine Situation, wo ich sage, Alter, warum TFT? Aber vielleicht gibt es da eine Antwort drauf. Vielleicht hört ja Wahoo hier mit. Fände ich spannend. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, man kann ihn deshalb nicht kaufen, weil das ist halt auch wieder so ein Sonderfall. Weil im Wald war er gut ablesbar. Wald, also der Trick ist immer Hintergrundbeleuchtung auf automatisch Max stellen. Dann regelt er automatisch hoch runter. Aber sehr offensiv regelt er hoch. Das heißt, sobald ich im Wald fahre, macht er auch volle Pulle an. Und das ist dann auch cool. Also ja. So zum Graveln alles super. Wenn die Sonne drauf scheint, auch alles super. Wie gesagt, nicht so brillant wie der alte Wahoo, aber alles okay. Und da hat er hier, und gerade wenn die Sonne drauf knallt, ist er auch besser als die LCDs von Karoo und Garmin. Aber diese eine Situation, und da bin ich nicht der Einzige, ich habe auch einen anderen Kollegen, der hatte das gleiche Problem mit dem Ace, der hat gesagt, ich schatte das Gerät ab und erkenne kaum noch was. Es ist nicht so, dass man nichts erkennt, aber euch muss klar sein, es wird schwierig. Und auch der Garmin Edge 1050, über den habe ich auch gerantet, der hat auch so eine Situation umgekehrt. Also nicht, wenn ich verschatte, sondern wenn volles Licht irgendwie aus dem falschen Winkel draufkommt, wird das auch alles irgendwie matschig oder zumindest dunkler. Ne, dann hast du auch so einen dunklen Schimmer auf dem Display, aber du erkennst alles noch. Ja. Es sieht halt einfach nicht mehr schön aus. Hier ist es so, du musst richtig dich anstrengen, um noch was zu erkennen. Und das ist beim Garmin in seinen, wie gesagt, das ist so dieser TFT-Nachteil. Ne? Ich habe keine Ahnung, ob das noch so ein Stromsparding ist, dass sie sagen, wir nehmen TFT.
Ja, ein bisschen ist es ja aber auch so, okay, wir gehen mehr in Richtung Farbe und so. Es wird ein bisschen bunter und toller ablesbar, aber wir wollen immer noch preismäßig die günstigsten bleiben, oder?
Ja, also das ist irgendwo muss der Kompromiss sein, weil sie haben zwar mehr Farbe, haben aber nicht diese poppigen Farben wie vom Edge 1050 und Karoo ist halt viel poppiger als TFT. TFT ist eher so gedeckte Farben, aber wenn man das wieder mit dem alten Roam vergleicht, ist es halt viel, viel schöner, die Farben. Ja. Das muss man dann auch wieder sagen. Da sieht natürlich der alte Roam altbacken aus, was das Blau und so weiter angeht oder grüne Farben und so weiter. Aber LCD... Muss man LCD, natürlich
sagen, der Roam ist gar nicht der günstigste, ne?
Naja. Ja, ja. Nee, das stimmt. Der Karoo kostet das gleiche, ne? Ungefähr. Ja. Genau, zwischen die Navigationslinie, das zeige ich im Video auch, finde ich ein bisschen schade. Das waren ja immer diese kleinen typischen Wahoo-Dreieckchen.
Diese gestrichelten.
Die gestrichelten, ne? Die waren immer sehr eng beieinander. Mhm. Und die sind jetzt irgendwie alle 2 Millimeter nur. Und dadurch nicht mehr so eine homogene Linie, sondern so eine, wie so eine Perlenschnur. So. Also so ein bisschen weiter auseinander, hat Vor- und Nachteile. Ich finde es schade, weil ich lieber eine dickere Linie aus diesen Dreiecken hätte, also dass die näher beieinander sind, die Dreiecke. Bisschen Vorteil hast, du kannst zumindest gucken, auf welcher Straße du dich befindest darunter. Aber wo wir bei den Straßen sind, seit dem Roam 1 schafft es kein Fahrradcomputer mehr, Asphalt und Gravel visuell zu unterscheiden, so richtig.
Ja, das ist schade, ja.
Ich glaube, der Karoo kann es nicht, der Garmin kann es nicht. Also ich habe dann die Unterscheidung zwischen Wirtschaftswegen, Nicht-Wirtschaftswegen, ja. Also gestrichelte Linien sind dann irgendwelche Wirtschaftswege, aber ob die asphaltiert sind oder nicht, kann ich nicht sehen. Und das war ja Bolt 1 und Roam 1 konnten das ja mal.
Ja, wobei Karoo ja, da hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann drüber gesprochen, bei Karoo gibt es eine Funktion, dass er einen Warnhinweis gibt, wenn sich der Streckenuntergrund ändert.
Ja, das kann Garmin auch, aber es visualisiert das nicht auf der Karte.
Ja.
Das ist halt ein bisschen schade. Ansonsten, wie gesagt, ich glaube, diesen TFT, du hast halt mehr Speicher, du hast mehr Prozessor, du hast jetzt dieses TFT-Display, was ein bisschen hochauflösender ist.
Es geht auch schnell, ne? Also wenn man jetzt so durch...
Genau, du hast eine schöne, schnelle Reaktionszeit. Ja. Auch diesen Touchscreen wäre wahrscheinlich mit dieser alten Technologie auch nicht gegangen.
Ja.
Das heißt, das sind alles so Dinge, die wo du jetzt, und da muss man Wahoo auch sagen, dass Wahoo jetzt die neuen Geräte auf den Stand der alten gebracht hat, plus Profile und eine andere Karte und so weiter. Aber sie haben ja eigentlich mit der neuen App, mit der Wahoo-App eigentlich nochmal von vorne angefangen. Also so wie ich das verstanden habe, ist das jetzt das Betriebssystem einfach nochmal irgendwie geändert worden, damit sie zukunftssicherer sind. Das heißt, da werden in Zukunft noch Funktionen kommen, von denen wir nichts wissen.
Deswegen hat sich appmäßig auch was verändert, ne?
Genau, deswegen die andere App. Deswegen denkt man zwar, die Bedienung ist gleich geblieben, ist sie aber gar nicht, weil es kommt jetzt ja von unten auch manchmal schon so eine kleine Schublade hoch, wo man Dinge machen kann. Und das sind, glaube ich, alles Dinge, die in Zukunft sich auch ändern werden. Deswegen, also es ist so, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht immer noch der Anfang vom neuen Betriebssystem, wo man dann hoffen kann, dass da vielleicht funktionsmäßig noch was kommt. Also da ist kein Fehlkauf, wie gesagt, aber man muss sich bewusst sein, Licht von hinten kann halt problematisch werden, ist aber auch kein Riesenproblem, weil man guckt ja auch nicht immer auf seinen Fahrradcomputer. Und wenn du Abbiegehinweise anhast, kriegst du ja trotzdem mit, wo du lang
fährst. Ja gut,
ich fahre halt viel auf Sicht mit Karte. Ne? Ich fahre ja ganz viel ohne Abbiegehinweise, deswegen gucke ich da auch immer drauf. Aber
jetzt muss man auch sagen, genau dazu, dass du auch ein Pfennigfuchser bist da natürlich und du willst ja ein Review irgendwie machen über den Computer und du willst auch die Fehler herausfinden irgendwie, ne?
Genau.
Genau,
das ist ja meine Aufgabe.
Also,
das
genau, also was wir jetzt zum Beispiel nur mal so für die Leute, die zuhören, ne, also wir haben ja auch über den Ace gesprochen und wir haben den Ace jetzt nicht unbedingt in den Himmel gelobt, würde ich mal sagen, im Podcast und im Video so. Ja. Ne? Trotzdem wird er ja gekauft. So.
Also, ja, also ganz gut. Also ja. Der ist sehr beliebt, hätte ich nie gar nicht. Habe ich hier gerade letztens erstmal nachgeguckt, als die neuen Geräte kommen, wo ich sage, es ist ja echt beliebt, das Gerät. Obwohl es nicht meins wäre, ne? Aber es ist, wie gesagt, die haben alle ihre Existenzberechtigung, die sind alle, das ist ja das. Ist ähnlich wie bei Fahrrädern, die sind alle gut. Mhm. Und man muss halt trotzdem Stärken, Schwächen so ein bisschen, das macht mir eher Spaß, das rauszufischen. Deswegen fahre ich ja den Bolt, bin ich jetzt zum Pendeln gefahren, habe geguckt, was passiert. Da ist mir nichts störend mit Display aufgefallen. Und wenn ich nicht diese 100-Kilometer-Tour mit dem Ding gemacht hätte, mit Gravel und allem Pipapo, wäre mir vielleicht die Situation nicht aufgefallen. Weil die anderen Reviewer, die einfach nur sagen, hier, das sind die neuen Bolt und das ist der Vergleich zum Ace, die sind das Ding nie gefahren. Und das ist halt mein Anspruch, ist, ja, fahr das Ding erstmal ein paar Mal, bevor ich das review. Dann bin ich halt nicht am Launchtag gleich mit dem Review da.
Ja.
Ist mir völlig egal. Also das ist so mein Anspruch, den ich habe. Und dann halt auch nicht, obwohl ich die Geräte verkaufe, spreche ich das trotzdem an. Weil das Schlimmste, also erstmal muss, finde ich, ist das wichtig, wenn man reviewt, alles anzusprechen. Und es vermeidet ja auch Fehlkäufe. Ne? Ja. Also was nützt mir das, wenn mir die Leute das Ding wieder hier auf zurückschicken?
Ja, klar. Voll.
Ja, ich habe sonst noch so eine kleine Rangliste, die man hier durchgehen kann. Was die verschiedenen Marken angeht, habe ich mir überlegt, weil da könnte ich auf die Schnelle zumindest mal sagen, welches Gerät ich wie am besten finde. Wenn ich mir jetzt so ein, da könntest du ja auch mal sagen, was du sagst, in Sachen Design, was ist dein Favorit?
Karoo.
Und Reihenfolge dann?
Danach.
Ruhig, Wahoo alt, Wahoo neu trennen, weil um die geht es ja hauptsächlich.
Ja, ich muss sagen.
Der Garmin ist leider draußen, der ist auch schön, den hole ich mal schnell.
Ja, ich weiß nicht, wie der aussieht. Aber, also, ja, genau. Ja, doch, würde ich den neuen Garmin nehmen als zweites. Und danach würde bei mir aber schon der Coros Dura kommen, muss ich sagen.
Ja, ja.
Also das wären meine drei. Weil der Coros Dura ist, also optisch gefällt mir einfach nur so ästhetisch. Ne? Optisch gefällt mir die Krone eigentlich nicht so gut. Ich finde sie aber geil, dass sie da ist. Aber ansonsten ist er so flach, schön, sportlich irgendwie.
Okay.
Also das wäre meine Dreierreihenfolge. Wie ist bei dir? Design?
Und Wahoo kommt erst danach. Und dann Alt-Wahoo vor Neu-Wahoo?
Ja,
oder?
Alt-Wahoo davor. Ja. Weil die auch so ein bisschen mehr in der Dura-Richtung sind. Ne? So ein bisschen spitzer zulaufen irgendwie. Und die werden jetzt alle so ein bisschen, haben ein paar Kilos draufgekriegt.
Ja, ja, stimmt. Also ich würde auch sagen, Garmin first. Und zwar nicht wegen der Form, sondern wegen der Hochwertigkeit. Der wirkt einfach robuster. Das sieht man. Also dieses Industrial Design dahinter. Sie haben es jetzt geschafft, dass das Gerät schön aussieht und trotzdem irgendwie so eine stabile Einheit bildet. Dann Karoo, dann Wahoo Alt, Roam, dann Wahoo, dann tatsächlich bei mir Wahoo Neu und dann Coros Dura.
Oh, krass.
So, Bedienung?
Also ist Garmin ganz weit hinten bei mir.
Also jetzt geht es jetzt nur, es geht jetzt eher so um Touch-Taste und so weiter, noch nicht so um diese Einfachheit.
Ach so, okay.
Einfach so das Bedienkonzept an sich.
Von,
ja, wobei,
Schwierig.
Da geht es eher darum, Taste oder Nicht-Taste. Was gefällt dir da am besten und wie die Geräte reagieren und so weiter.
Ja.
Also dann, einfach so von der Bediengeschwindigkeit vielleicht auch.
Ja, da bin ich bei so tastenmäßig und Bedienung ist Wahoo bei mir immer noch ganz vorne, muss ich sagen, weil das ist so einfach und da heule ich in Anführungszeichen irgendwie meinem alten Roam auch ein bisschen hinterher, weil da habe ich mich nie irgendwie verloren gefühlt. Es war immer so offensichtlich, dass es wie so ein, keine Ahnung, wenn du irgendein Handy neu hast oder ein Betriebssystem, stell dir mal vor, du wechselst von Windows auf Mac oder andersrum. Ne? Das ist ja, das braucht ein bisschen. Und du machst es ja aber irgendwie dann meistens täglich und dann kommst du auch rein. Aber ein Fahrradcomputer, den benutzt du im besten Fall auch täglich, wenn du jeden Tag Rad fährst, aber trotzdem spielst du ja auch nicht täglich damit dann rum.
Ja, ja.
Und deswegen finde ich, Wahoo ist bei mir auf Platz 1 und auch von der Haptik her, wie die Tasten funktionieren und so. Danach würde bei mir aber der Karoo kommen. Aber von der Tastenbedienung finde ich es ein bisschen zu viel irgendwie. Also man kommt da auch rein, aber du musst dich ein bisschen damit auseinandersetzen.
Ja, es gibt so gleichzeitiges Drücken, lange Drücken und so, was man sich merken muss.
Ne? Genau, und auch von der Haptik her muss man sagen, Wahoo-Tasten sind einfach ein bisschen geiler als...
Ja, die Karoo-Tasten sind nicht so clicky, manchmal drückt man, das passiert nichts.
Ja, ne? Genau, und man kann die ja, also es gibt, wir haben jetzt auch, ich habe sogar ein Reel dazu gemacht, ich weiß nur noch nicht genau, wann ich das online schalte. Es gibt ja für den Karoo jetzt auch diese wechselbaren Tasten und Cases.
Ja.
In drei verschiedenen Farben. Und da sieht man ja, okay, weil der ganze Kram auch wechselbar ist. Deswegen ist auch irgendwie das Problem da. Wenn die das alles fest verbaut hätten,
ach so,
dann wäre das, glaube ich, alles ein bisschen solider. Und
die Taste
auch,
wird mitgewechselt?
Ja, genau.
Ah, sind denn die neuen Tasten besser als die alten? Oder nehmen die sich nicht?
Also ich würde sagen, wir hatten am Anfang ja manchmal Probleme mit Tasten und dann haben wir die eingeschickt. Ich glaube ehrlich gesagt, mit so einem neuen Kit hätte sich das Problem gelöst.
Okay,
ja.
Spannend.
Ja, genau. Aber du, ja, es ist schon auch, wenn man es auseinander nimmt, dann sieht man schon, die Tasten sind eher filigran. Da ist ja auch keine richtige Gummierung, sondern das ist einfach nur so eine kleine Plastik. Ja, ist schon filigran, muss man sagen.
Muss ich auch mal aufbauen hier.
Ja. Aber trotzdem, ja, Bedienung, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen schwierig. Du meintest ja, es...
Ja, so die Menüs ist dann eher so die Einfachheit gleich.
Ja, genau. Und danach käme bei mir dann...
Chorus mit der Krone.
Ja.
Vielleicht, ne?
Ja gut, Chorus ist auch noch einfacher eigentlich, ne? Wäre dann vielleicht sogar vor Karoo und dann zum Schluss für mich Garmin.
Okay. Das, ja, ich muss auch sagen, dass das, da muss ich tatsächlich sagen, dass der neue Roam tatsächlich, jetzt klingelt der schon wieder hier, der neue Roam die Nase vorn hat, weil du hast das einfache Tastenkonzept mit größer, kleiner Taste, links, rechts, Menü und so weiter, aber zusätzlich Touch.
Ja, ja.
Das heißt, du hast beide Optionen und hast aber immer noch die beste Tastenoption im Markt, die du nicht verlierst. Und dadurch, dass du jetzt mit dem Finger in der Karte rumswipen hast, haben sie es eigentlich perfektioniert.
Ja, ja, genau.
Das heißt, das Bedienkonzept, was ist für mich Nummer eins. Danach kommt tatsächlich trotz nur Touch der Garmin. Einfach deshalb, weil mit dem 1050 das alles touchmäßig so schnell und so responsive ist, dass es nicht mehr nervt.
Okay.
Weil alle anderen Geräte mit dem Touchscreen, dann wischst du mal runter, es klappt doch nicht und so weiter. Und der Garmin ist ultraschnell, zack, 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 egal wo ich drücke. Und das war früher nicht so. Der hat immer seine Gedenksekunden gehabt. Aber das ist wirklich so, wo ich das Gefühl habe, so wie beim iPhone, ich muss nirgends warten. Dann kommt Alt-Wahoo, dann kommt Hammerhead, aber auch nur Touch. Und dann kommt tatsächlich Chorus. Chorus ist aber vielleicht so das einfachst zu bedienende Gerät, aber ist so dafür, weil ich halt viele komplexe Sachen machen will, ist es so weit hinten jetzt gelandet.
Ja, verstehe ich.
Was die Einfachheit der Bedienung angeht.
Ja gut, da sind wir jetzt.
Genau. Da finde ich, gibt es ein, hat Chorus die Nase vorn?
Ja genau, hätte ich jetzt auch gesagt.
Chorus.
Dann Wahoo.
Da bin ich unsicher halt. Da kriegen mir Chorus und Hammerhead beide den zweiten Platz.
Ah.
Weil die Lernkurve beim Hammerhead ist auch klein, weil Leute... Wahoo
und Hammerhead, meinst du?
Karoo, was habe ich gesagt? Wahoo und Hammerhead, ja.
Ja.
Also der Karoo und
Wahoo
der
und Karoo.
Wahoo und Karoo, ja, die sind so ähnlich, ja, sorry. Also die beiden kriegen bei mir beide den zweiten Platz, weil Bedienkonzept vom Wahoo nach wie vor einfach und über die Einstellbarkeit in der App finde ich sehr gut. Beim Karoo finde ich die Einstellbarkeit ist ja nur auf dem Gerät selber hauptsächlich möglich, aber mit dem Vorteil, dass man eine kleine Lernkurve hat, weil es sich so smartphoneig bedient. Das heißt, Menschen, die ein Smartphone bedienen können, können auch den Karoo bedienen. Und dann ist, welchen hatte ich dann? Und dann kommt halt erst Garmin.
Ja.
Garmin natürlich so snappy alles ist, aber du brauchst eine Lernkurve und du musst immer wieder wissen, wo welche Menüs sind und so weiter. Also es hat die höchste Lernkurve. Ist aber auch am komplexesten. Da hast du auch keine andere Meinung zu wahrscheinlich, ne?
Genau.
App und Trainingsplattform, also die App, die zu dem Gerät dazugehört und die Trainingsplattform.
Ja, krass, hätte ich nicht gedacht, dass ich Garmin nochmal irgendwo auf den ersten Platz stelle. Ja. Aber ja, das ist mit Sicherheit auch bei dir Garmin, ne?
Ja,
also ist halt unübertroffen. Garmin. Aber wie geht's
Connect IQ war immer Pain in the Ass, ist aber aktuell das Beste, was geht.
Ja.
Was so Trainingsanalysen und so weiter angeht.
Ja, gerade wenn du auch noch hier diesen Premium-Kram abschließt, da, das ist ja mega geil dann, ne?
Ja, Premium lieber nicht, aber man muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Was Analyse und Trainingsanalyse angeht, ja. Was wiederum die Einfachheit der App angeht, ist natürlich Wahoo immer ganz cool gewesen, weil man da so viel einstellen konnte. Also wenn es jetzt darum geht, das Gerät über die App einzustellen, das erlaubt Garmin Connect mittlerweile auch, Datenfelder einzustellen, da brichst du dir aber die Finger. Das wiederum kann Wahoo besser. Das heißt, würde ich da auf...
Aber Einfachheit steht hier nicht. Es steht ja nur, was du für Möglichkeiten
Komplex,
hast.
Komplex, genau. Das hat mehr Möglichkeiten.
Ja.
Dann würde ich danach Wahoo sagen, die Karoo-App ist sowieso immer nur noch nicht so richtig für viel gut.
Das stimmt doch gar nicht.
Jetzt soll mittlerweile kann sie was, ne? Koros würde ich als Platz 3 nehmen. Weil Koros hat auch eine coole App dahinter.
Ah ja, okay. Nee, aber Karoo ist weit vorne und ich würde Karoo sagen, Karoo ist vor Wahoo vielleicht sogar noch.
Ach, was können die denn da jetzt machen?
Ja, du kannst doch hier in das Dashboard über die App gehen jetzt. Habe ich dir doch im letzten Podcast schon gesagt.
Ja, aber da kann ich doch auch nicht viel machen mit, oder?
Doch, du kannst hier...
Ich mach das mal nebenbei auf. Mal gucken.
Guck mal, zuletzt bekannter Akkuladestand zeigt er mir sogar an.
Ja, den sehe ich auch gerade.
Ist bei 21%. Dann habe ich Zugriff direkt auf meine Routen hier, auf meine Favorites-Archiv, die ich drauf habe auf dem Gerät. Hier die Osterersuche zum Beispiel.
Ach.
Dann die Fahrten, die ich gemacht habe. Wo die hochgeladen sind, sehe ich. Und Workouts kann ich auch hier... adden oder
ja, stimmt, das ist schon ein bisschen besser geworden.
Der Hammer.
Aber ich kann keine Datenfelder oder ähnliches einstellen. Das geht noch nicht, ne? Nee. Tour starten.
Ja.
Okay. Na gut, dann nehmen wir das mal so hin. Third-Party-Apps draufspielen, da hat natürlich jetzt, gibt es eigentlich nur Garmin und Karoo, können wir eigentlich schnell drüber geben, aber wem das wichtig ist, dann Windfield draufzustellen, Wind Direction oder irgendwie aus einem Datenfeld 4 zu machen, so wie ich das mache, für den bleibt nur Karoo und Garmin über und Garmin Connect IQ zwar ein bisschen schwieriger zu bedienen, aber komplexer. Karoo hat es, finde ich, sehr einfach gelöst, da Apps draufzuspielen. Mhm. Das finde ich auch schon sehr geil.
Ja.
Da hat trotzdem Garmin noch die Nase vor. Display, Rangliste, muss ich die machen oder hast du da auch eine Meinung
zu? Ja, nee, ich bin den Garmin halt nie gefahren und deswegen kann ich zu dem Display gar nicht so richtig viel sagen. Für mich ist Karoo auf jeden Fall weit, weit vorne.
Ja.
Koros kommt für mich ganz hinten, aber muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich aber auch nicht schlimm. Trotzdem finde ich den Koros halt... Also für.
Ja, Koros ist besser ablesbar, als man denkt. Dafür, dass das MRT
genau.
ist, ist der super ablesbar.
Aber ich meine auch nicht, steht da Ablesbarkeit oder?
Display.
Nur Display, ne? Also wie.
Gehört
dazu. Schwierig.
Ja.
Von der Ablesbarkeit finde ich den Koros weiter oben. Auf jeden Fall.
Also ich würde sagen, Karoo Nummer 1.
Ja.
Der hat die wenigsten Schwächen. Der hat halt einfach ein ultra brillantes, poppiges Display.
Ja.
Natürlich Schwächen in der Sonne, aber wenig.
Mhm.
Also in der Sonne trotzdem super ablesbar, auch besser als der 1050. Übrigens viele, viele Leute anderer Meinung, dass der 1050 das beste Panel hat, sehe ich nicht so, weil der 1050 mehr spiegelt.
Mhm.
Auf Platz 2 würde ich sagen, Wahoo Alt. Immer noch das Geilste, so ein bisschen wie gesagt, wie ein E-Book-Reader.
Stimmt, ja. Man hat das Gefühl, dass die...
als wenn es drauf gemalt ist.
Genau, als wenn es oben drauf ist. Ne?
Ja. Das kann nur Wahoo Alt. Dann würde ich sagen Edge 1050. Und der lebt auch davon, von dieser, der ist auch sehr hochauflösend, der hat auch so seine Vorteile gegenüber Karo so ein bisschen, bis auf bestimmte Sonneneinstrahlung und diese Spiegelungen. Ich finde, da kann man feine Linien sehr gut erkennen, weil das einfach sehr, sehr hohen Kontrast hat. Da ist es, glaube ich, auch ein bisschen besser als der Karo, was das angeht.
Okay.
Dann Koros. Gutes altes MIP-Display, aber sehr nah an der Scheibe dran und finde ich, spiegelt auch nicht so viel. Das heißt, es ist im Hellen und Dunkeln immer gut ablesbar. Ja, und Schlusslicht war Huneu.
Mhm.
Ganz klar.
Ja.
Weil es, wenn es Schwächen zeigt, zeigt es die größten Schwächen in meinen Augen. Weil dann ist es wirklich dunkel.
Ja, verstehe ich.
Ja. Kartendarstellung. Ja, da kennst du Garmin nicht, ne?
Nee, also doch, Garmin fand ich nicht so gut, ehrlich gesagt.
Ja, ja, spannend.
Fand ich nicht schön, einfach immer. Das ist immer das, also ich habe es bei anderen Leuten ja nur gesehen. Vielleicht ist es eine Gewöhnungssache, aber fand ich nie so schön. Finde ich Karoo auch ganz weit vorne, danach Wahoo alt. Und dann würde ich aber schon Wahoo neu sagen. Bei Koros habe ich die Navigation leider nie benutzt.
Ja, Koros hat halt relativ wenige Details, hat aber eine schöne blaue Linie. Ja. Aber keine Straßennamen, keine Ortsnamen.
Naja, aber könnte sich dann ja mit Wahoo alt irgendwie auch decken, ne?
Ja, aber schlechter, also weniger als Wahoo alt,
okay,
würde ich sagen. Mhm. Also da würde ich sagen, hat ein bisschen Disclaimer, weil ich es auch gewohnt bin. Wenn man sich an die Garmin-Karte gewöhnt hat, dann kann sie am meisten darstellen. Finde ich. Also ich glaube, Garmin ist am genauesten, hat die meisten Details, die meisten Straßennamen.
Ah ja, gut, sowas will ich halt meistens nicht.
Ja, ne? Aber es ist so, aber auch nur, da müssen wir auch wirklich den Disclaimer machen, Garmin-Karte auf dem 1050. Höher auflösendes Display. Dadurch werden feine Linien sehr kontraststark angezeigt oder auch kleinere Wege kontraststark angezeigt und auch so Straßennamen können klein geschrieben sein und trotzdem gut lesbar sein, weil es einfach so einen geilen Kontrast hat. Und wenn man sich erst, aber es gibt eine Lernkurve, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen an diese dünnen Linien und verstehen, was welche Straßen darstellen. Und wenn man das gemacht hat, wenn ich dann zurück auf den Karoo gehe, wo ich auch gesagt hätte, der ist Nummer eins, dann ist mir der Karoo, zeigt mir zu wenig Details. Der ist mir dann zu grob, in Anführungsstrichen.
Okay.
Den würde ich aber trotzdem auf Nummer 2 setzen. Dann würde ich sagen, Roam neu, definitiv besser als Roam alt. Also ist einfach so gestrichelte Linien auch besser erkennbar und ähnlicher Detailgrad tatsächlich, was ich so getestet habe jetzt side by side, das seht ihr im Video dann auch. Aber ansonsten würde ich sagen, durch die Straßennamen, Ortsnamen, das hast du vielleicht jetzt auch noch nicht sehen können, wenn du das ausprobiert hättest.
Ja, aber das ist doch das, also ich hätte es auch anders angeordnet, hättest du gesagt, so was so irgendwie am meisten Details oder so hergibt. Aber für mich
ist es. Du willst minimalistisch.
Ja, ich will es so ablesbar haben. Und wenn ich jetzt eine Bikepacking-Tour mache und irgendwie 150 Kilometer in eine Richtung fahre, da ist mir richtig egal, wie die Straße heißt, in die ich gleich abbiege. Ich will sehen. Ich will in die Straße fahren, so. Und wenn ich das gut sehe, dann interessiert es mich auch nicht. Ich gucke eigentlich nicht auf die Straßennamen dann.
Ja, was gut ist, du kannst ja bei allen die Layer ausblenden. Du kannst die Straßennamen bei Wahoo wegblenden, du kannst bei Garmin die Straßennamen wegblenden, also kein weniger ist mehr. Was mir bei Garmin immer auffällt, dass ich so Pünktchen habe, oh, da gibt es Essen und Trinken und solche Sachen. Mhm. Also so Point of Interest sind sie sehr gut gepflegt. Dann kommt Koros als Schlusslicht. Was aber trotzdem bedeutet, wenn du einen Track fahren willst, ist das eigentlich eine coole Darstellung, diese blaue Navigationslinie, die ist sehr intuitiv. Navigationsdarstellung, das ist so ein bisschen so ein Add-on zu den Karten und Abbiegehinweise. Da würde ich jetzt sagen, tatsächlich hat mir der neue Roam am besten gefallen, weil er nicht mehr piept, sondern mit mir spricht.
Ja, verstehe ich.
Beim Garmin schalte ich es einfach nicht mehr ein, weil mich dieses ganze Abbiegehinweise, dann zoomt er rein und wieder raus und so, nervt mich.
Ja.
Koros macht einen guten Job, wenn man den Rest der Karte nicht braucht. Und eigentlich, stimmt, eigentlich muss man Karoo auf Nummer 1 setzen. Karoo hat eigentlich die besten Abbiegehinweise und die beste Navigationslinie zum Navigieren.
Mhm.
Diese gelbe Linie.
Ja.
Ist eigentlich so, wenn man wirklich schnell guckt, wenn man wirklich nur ganz kurz gucken will und auch dieses gelbe Fenster, wo man abbiegt, ist eigentlich so das Beste. Stimmt, ja. Das ist noch vorm Wahoo.
Ja, finde ich auch gut.
Genau. Ja, Zukunftssicherheit, diese Drittanbieter-Kompatibilität ist halt nur Garmin und Karoo, das können wir hier auch rausnehmen. Zukunftssicherheit, das heißt, wenn ich jetzt ein Gerät kaufe, was so zukünftige Funktionen angeht, Updates.
Ja, ich würde sagen, mit Karoo ist man jetzt auf jeden Fall am Anfang so. Da wird noch eine Menge passieren. That's for sure. Bei Garmin ist ganz klar, es wird weitergehen. Also die sind super safe. Ja, Geräte wie, also ist ja jetzt auch kein Geheimnis mit Koros, hatten wir auch schon drüber geredet, auch wie das so politisch auch sich alles weiterentwickelt und so, ne? Da musste man ein bisschen gucken. Wobei man da jetzt auch keinen großen, also das ist ein Gerät, was jetzt sowieso nicht die Mega-Features hat, da. Also,
naja, jetzt um die Firmen mache ich mir alle keine Sorgen.
Genau,
also, es geht eher darum, plattformmäßig, ne? Was
nee, genau, kriege so
ich Updates
so
in drei Jahren noch oder nicht?
Ja, und genau, so meine ich.
Neue Funktionen,
genau. Beim Chorus brauchst du ja keine Updates. Was willst du denn da haben? Also eine Spotify-App oder was? Das wird ja nicht passieren. Also das
naja, so ein paar Sachen wünsche ich mir schon noch. So ist es nicht.
Ja, aber hau mal eine Sache raus, was du dir beim Chorus wünschst, was realistisch ist.
Was waren das? Na, zumindest mehr Datenfelder oder irgendwas war es,
wie
ich halt so drauf bin. Ne?
Natürlich.
Aber ich weiß es nicht mehr. Aber so, sie haben auch so eine Splitscreen-Option, dass man unten so durchscrollen kann. Da hätte ich noch gerne mehr Optionen, weil sie haben coole Ideen, die man hätte, wo man noch mehr draus machen könnte.
Ja.
Ich wünsche mir ja auch bei jedem der Fahrradcomputer, dass sie mehr Kartenseiten erlauben. Und Garmin sind ja die ersten, die es erlauben, indem man so die Karte als Datenfeld auf jede Seite mit draufpappen kann.
Ja, genau. Also so Garmin wird unheimlich viel noch passieren und Karoo auch. Das ist sicher. Bei Wahoo wird mit Sicherheit auch was passieren, aber in welche Richtung das geht, da habe ich jetzt noch keine Idee, ehrlich gesagt.
Also für mich ist Zukunftssicherheit auch immer, wie werde ich mit Updates versorgt, was kommt an neuen Funktionen und werden meine alten Geräte, wenn dann irgendwann neue kommen, vielleicht noch mit unterstützt?
Hätte ich Angst bei den alten Wahoo-Geräten halt.
Genau, ich glaube, die alten Wahoo-Geräte werden jetzt abgeschnitten, die kriegen keine Profile oder irgendwas mit rein, da ist einfach ein Software-Cut. Umso eher glaube ich, was Zukunftsfähigkeit angeht, würde ich Karoo auf 1 setzen, weil die momentan fast alle Updates, die sie für den Karoo 3 machen, auch für den Karoo 2 nachliefern, wenn es der hergibt von mal Prozessorleistung. Also ganz, ganz viele Sachen, das finde ich eine schöne Policy. Auf Platz 2 würde ich Karoo setzen, weil wenn da ein neuer Fahrradcomputer geht, das haben sie bei den Uhren bewiesen, dass sie so abwärtskompatibel, also alle Updates Chorus für die neuen Chorus, was habe ich gesagt?
Karoo, hast du gesagt.
Diese scheiß Namen, ey. Sorry. Also Chorus, weil sie es bei ihren Uhren auch machen. Eine Vertex 1 kriegt immer noch Updates und Funktionen dazu, die Vertex 2 jetzt kriegt oder die neuen Pace Pro und so weiter. Danach würde ich Wahoo setzen. Die waren eigentlich auch immer fleißig darin, viele Funktionen nachzuliefern. Ich glaube, da findet jetzt, wie gesagt, dieser Cut statt. Aber wenn du die neuen Wahoo 3 und Roam 3, Ace 3, glaube ich, die werden lange, lange, lange leben, auch was neue Software-Updates angeht, auch wenn nochmal ein neues Modell vielleicht kommt. Und Garmin würde ich relativ weit hinten ansetzen, weil deren Policy bei den Uhren gerne mal ist, wir bringen eine neue Uhr raus, die kriegt die neuen Funktionen, aber die alte nicht mehr.
Ja und, gut, bei den alten Geräten, genau.
Und
bei
den Fahrradcomputern war es jetzt einmal die Ausnahme, dass der 1040 als MIP-Display wegen der Akkulaufzeit Funktion vom 1050 gekriegt hat. Das war aber das einzige Mal. Ansonsten machen die einen Change und dann kriegt das Gerät vielleicht noch Updates, aber nicht die neuen Funktionen. Das heißt, wenn ein 1060 auf den Markt kommt, wird der neue Funktionen haben, den der 1050 nicht mehr kriegt.
Naja, gut,
das ist Garmin-Policy, leider. Ja, das sind so die Sachen. Da mit der Rangliste, das ist ja vielleicht auch nochmal so ein schöner Punkt für euch, euch zu entscheiden, welches Gerät.
Ja, voll spannend. Aber wie verschieden das auch sein kann, finde ich auch voll spannend.
Ja, und jeder hat woanders einen Schwerpunkt liegen.
Ja, genau.
Also für mich sind ein paar Sachen ultra wichtig, die für den anderen nicht wichtig sind. Also von daher, da kommt ja jetzt auch wahrscheinlich, ich weiß von nichts, aber das, was jetzt ja noch fehlt, ist der kleine Bruder vom 1050. Also ein kleineres Garmin-Gerät mit LCD. Und da bin ich gar nicht sicher, ob es eins mit LCD wird, weil da gibt es, glaube ich, 840 ist jetzt so der letzte, noch mit MIP-Display. Und da bin ich gespannt, ob sie es schaffen, in einen kleineren Garmin auch die neue Display-Technologie reinzukriegen, ohne dass der Akku gleich nach 10 Stunden leer ist. Mhm. Also das wäre jetzt noch so das einzige spannende Gerät, was ich dieses Jahr erwarte. Von Wahoo sind wir durch. Garmin, wie gesagt, 1050 glaube ich nicht, dass der dieses Jahr schon ersetzt wird. Der ist einfach top-notch, glaube ich, wenn man alles overall nimmt, auch eins der führenden Geräte im Moment. Deswegen glaube ich, da könnte eigentlich nur der kleine Bruder fehlt. Mhm. Das ist so das Letzte. Deswegen, da wird sich das wird den Markt aber nicht weiter verschieben, weil ein kleiner Garmin, großer Garmin, die sind identisch bis auf das Display normalerweise. Deswegen, oh, das ist so das 2025er Fahrradcomputerjahr.
Wow, oh, geil.
Gut, kommen wir zu den Picks. Willst du anfangen oder willst du anfangen? Ja, fang mal an. Hier steht schon was.
Ja, damit das nicht immer aufschreiben muss, wenn ich davon anfange. Also, ich, ja, ist voll für viele vielleicht mega banal, aber wir haben uns eine neue Bettdecke gekauft. Und die ist von Fluff. Fluff.
F-L-U-U-F.
Ja, so.
Fluff.de.
Nachhaltige, recycelte Down. Also, uns war wichtig, weil wir nehmen halt eine Bettdecke mit auch so zum Campen und die muss klein werden und Daune ist halt wie bei Schlafsäcken, ist halt am meisten komprimiert auch.
Ach, ne? Echt? Okay.
Ja, und genau, wie mit diesen Pufferjacken und so. Mhm. Das ist halt, wenn es Daune ist, kriegst du das halt super klein.
Willst aber nicht lange so
genau
lassen, ne?
Genau, also ja. Man sollte ja einen Schlafsack auch nicht eigentlich in diesem Bag irgendwie lassen zum Transportieren.
Ja, da kommt ja, ist geil. Genau, da kommt ja immer so eine große Tasche mit, wo man ihn mit lagert. So eine Netztasche, mhm, wo er dann aufgeplustert, ja, ist und nur wenn du ihn am Fahrrad trägst, machst du einen
Engel. Wo ich mich immer frage, so was, also für Leute, die kein Haus haben oder eine Riesenwohnung oder so.
Die packen es da hin, guck mal hinter dich.
Ja, ich habe das vorhin gesehen. Ja.
Da liegt eine, ja, wo kannst du gerne rausholen. Ich weiß nicht, kommt man da ran? Nee. Da liegt doch so ein Ding. Das, ja, ja, sogar oben drüber.
Ja, ja.
Das ist ein Schlafsack.
Ja,
ja, den muss ich jetzt auch ins Bild zeigen. Die Leute sind ganz, ganz gespannt. Gib her, ich packe ihn hier bei mir hinter das Sofa.
Aber das, ja, gut.
Ja. Rutzibeck, das war so ein Muster.
Ja, Rutzibeck Schlafsack. Das ist auch ein kleines Ding, ne? Also
so lagert man den. Und
normalerweise,
aber so eine Decke ist größer.
Ja, normalerweise nimmt das relativ gemütlich viel Platz weg. Ja, habe ich vorhin beim Einschnipseln auch schon gedacht, oh, ist aber cozy hier.
Ja, ja.
Nee, genau, deswegen sollte es irgendwie Daune sein und es ist halt recycelte Daune auch und sowas. Und, aber mein Mega-Feature, es gibt ja Leute, die schlafen so in einem Bett mit zwei Personen mit zwei Bettdecken und wir hatten immer nur eine Bettdecke.
Ja, und das finde ich ja die Hölle.
Und das genau das Gegenteil nämlich von der Hölle, es war nämlich saukalt manchmal.
Okay.
So mit Decke wegnehmen und sowas. Und wir haben halt jetzt eine 2x2 Meter Bettdecke für zwei Personen und das ist halt richtig geil.
Ich brauche eine 2x2 Meter Bettdecke für mich alleine.
Nein, brauchst du nicht.
Ja, ich habe 1,50 mal, also ich habe diese, ich glaube, diese Größe ist 1,55 mal 2,20. Das ist so das Minimum, was ich so brauche. Das hasse ich, wenn ich im Hotel eine kleinere Decke kriege. Also muss ich damit leben, aber.
Ja. Nee, ich finde 2x2 Meter, das ist Game Changer. Und als wir letztes Jahr in Schweden waren, da hatten wir nämlich in dem Airbnb so eine Decke. Und das war so, Alter, wie geil ist das? Und diese Fluff, wie auch immer. Die Decke, die ist halt auch richtig gemütlich, ne? Und da merkt man, und ich weiß gar nicht, ob ich schon mal eine Matratze gepickt habe, aber das fand ich auch so ein Change, wo ich früher immer so geizig war, so was Schlafen angeht. Und das ist halt so dumm, weil man irgendwie die Hälfte seines Lebens da verbringt beim Schlafen.
Ja, ja.
Ne? Das ist schon sehr, sehr krass. Also, und da merke ich richtig, weil ich kann eigentlich nicht lange schlafen und ich mag das auch gerne, dass ich irgendwie immer zur gleichen Zeit aufwache, dass mein Körper so, meine innere Uhr weiß genau, ich habe immer zu der Zeit stehe ich auf und ich stehe auch am Wochenende so auf und ich finde das geil, weil so komme ich auch nicht aus dem Rhythmus und klar bin ich dann auch mal müde, wenn ich irgendwie später ins Bett gegangen bin oder so, aber an sich mag ich das schon, aber ich, es ist auch, schade, wenn man dann irgendwie sehr spät ins Bett geht und man kann eigentlich nicht richtig länger schlafen. Und diese Bettdecke, die ist halt so cozy, dass ich länger schlafen kann.
Ah, so. Du wachst nicht von alleine
das
auf.
Das ist echt krass. Also das muss schon was heißen.
Du siehst auch so ausgeruht jetzt in letzter Zeit.
Heute bin ich tatsächlich unfassbar müde, aber das liegt, glaube ich, auch eher an, weiß ich nicht, Sportsachen und so.
Ja. Spannend, ich gucke mir mal die Kissen an. Aber das, welche hast du jetzt genommen? Die Ganzjahres oder Frühling oder Sommer? Oder?
Ich glaube, Frühling war es jetzt. Weil, okay. Ja, es ist halt immer so ein bisschen die Frage, was nimmt man, wenn man nur eine kauft?
Genau, 1,55, 2,20. Das ist meine.
Ja, und wir haben halt 2x2 Meter.
250 Euro ist jetzt auch nicht übertrieben teuer.
Genau, Down ist halt auch nicht billig, ne? Aber.
Ja, aber ich habe schon mal, wenn du hier so Kamelhaarkram und so, was man so mal gesehen hat, kann man auch einen Tausender, glaube ich, ausgeben für so eine Decke.
Mit Sicherheit. Also oder das, Seide in das oder Rabbit Hole bin ich glücklicherweise noch nicht gefallen, so.
Was habe ich denn? Ich glaube, ich habe die. Ich habe mir irgendwann die Blackroll-Decke besorgt.
Blackroll-Decke?
Ja, die Recovery-Decke. Seitdem bin ich auch so fit und immer so recovered jeden Tag.
Das ist eine richtig normale Bettdecke, oder was?
Ja, die haben auch eine Bettdecke, aber ohne Down. Ich glaube, das ist dann nur Plastik.
Okay, ja.
Aber das sieht ja spannend aus.
Ja, ist auch.
Ich brauche mal so ein Kissen. Vielleicht muss ich mal so ein Kissen hier ausprobieren.
In Deutschland dann hergestellt auch. Und genau, ist auch voll süß irgendwie. Man hat ja immer diese so kleine Schilder irgendwie an der Decke dann mit dran, ne? Mit so Instruction-mäßig. Also die haben natürlich auch so PDFs und so, die du dir angucken kannst. Und aber auch so ein kleines Schild mit dem Namen und alles so handwritten, was das für eine Bettdecke ist und wo, wann die hergestellt wurde und all sowas, fand ich ziemlich cool, ja. Coole Firma irgendwie.
Haben sogar einen ARD-Beitrag hier.
Ja, oh Mann, hoffentlich ist der nicht so schlecht jetzt. Nicht, dass ich hier was.
Hier so ein Tierschützerbeitrag. Nein, war ein Scherz. Da zeigen sie, wie sie das mit den Daunen machen.
Ja.
Mit dem Recyceln. Das ist ja cool. Ja, das ist ja dann wieder gut, wenn es wenigstens einen Recycling-Prozess
davor gibt.
Ja, voll geil. Spannend. Ja, wenn du irgendwann so wie ich 15, 20 Jahre verheiratet bist, dann brauchst du zwei Decken. Warte mal ab.
Zweimal zwei Meter, dann aber.
Nee, ich glaube, wir haben beide so eine 2,20 Decke. Das ist schon ganz cool. Auch die Betten werden größer, je länger man zusammenlebt.
Ja. Ja, das einzige Problem ist halt wirklich beim Bettwäsche. Also du musst natürlich neue Bettwäsche auch noch kaufen. Das ist auch so ein Manko, ne?
Wenn ja,
du,
ja.
Und beim Zusammenlegen, da ist meine Spannweite zu gering jetzt, ne? Weil bei kleineren Bettdecken, da ist das ja easy. Aber wenn du die dann so vom Ständer nimmst und dann willst du die so alleine umschlagen, oder also das 2 Meter habe ich nicht, Spannweite.
Ja, gut, schwierig. Muss man dann zu zweit wahrscheinlich machen. Ja cool. Mein Pick ist ein Fjällräven Sun Hoodie.
Sun Hoodie.
Genau. Das ist letztendlich ein Langarm-Shirt aus so einem speziellen UV-schützenden Material und natürlich auch atmungsaktiv, was du im Sommer anziehst, wenn es richtig die Sonne scheint und du wandern gehst und keinen Sonnenbrand haben willst.
Ah ja.
Da kannst du dich ja eincremen, wie du willst, hilft dir alles nichts. Und den habe ich übrigens meiner Frau heute Morgen auch gepickt. Witzigerweise, also ernsthaft. Ich habe zu ihr gesagt, ja, das ist mein Podcast-Pick. Musst du Freitag hören, dann sage ich dir, was du brauchst für deine Wandern. Ich will über die Alpen wandern irgendwie mit einer Freundin. Und hat auch gesagt, naja, ich suche irgendwas. Ich so, ja, ich habe mir da auch jetzt was gekauft. Habe ich lange drüber nachgedacht. Ich habe echt gedacht, brauchst du das nicht und so weiter. Kostet halt ein Hunni. Mhm. Dafür, dass du es eigentlich nur im Sommer tragen kannst. Aber es ist halt, ja, also es spart dir das Eincremen, wenn du jetzt mal im Garten sitzt und sagst, ah, kein Bock, mich einzucremen, ziehst das Ding an. Hast
eine Kapuze sogar dran.
Genau, hast eine Kapuze dran und wenn du dann noch eine Käppi drunter ziehst und dann die Kapuze drüber, dann hast du sogar das Gesicht halbwegs im Schatten und müsstest das noch nicht mal hundertprozentig eincremen oder machst halt nur Handrücken und so weiter, was der Sonne ausgesetzt ist. Das nutzen tatsächlich so diese Leute, die wirklich Hardcore-Wanderungen machen, die laufen immer langarm rum, weil du in den Bergen ja irgendwann verbrennst, ne? Und auch das ist jetzt vielleicht was, ist ja bei uns Radfahrern, jetzt mal diese 2 Stunden kriegen wir ja irgendwie noch hin mit Sonnencreme und so, aber wenn du da wirklich 12 Stunden unterwegs bist, was ich auch schon gemacht habe, dass ich auch auf langen Radtouren langarm angezogen habe, wenn ich sage, ich bin den ganzen Tag unterwegs. Wobei die nicht UV schützen. Da geht ja die Sonne trotzdem durch. Ja. Also das hat man bei der Tour de France ja auch schon gesehen, diese Papiertrikots, die die anhaben, die haben ja trotzdem Sonnenbrand auf dem Rücken.
Das stimmt. Ja, aber das ist, finde ich, geil.
Das ist super praktisch, habe ein bisschen recherchiert, es wiegt halt nichts, ist atmungsaktiv, das ist ja trotzdem wichtig, dass du im Sommer dann bei 35 Grad nicht komplett drin schwitzt. Ja. Ich habe es jetzt auch schon einmal im Garten angehabt, hat sich auch bewährt und habe das seit Winter, irgendwo ist mir das über den Weg gelaufen in so einem YouTube-Video, wo ich dachte, brauchst du. Dann habe ich recherchiert, ein Huni. Ne, und dann habe ich gedacht, da gibt es auch andere Modelle. Und dann habe ich aber, das war so das, was überall am besten bewertet war. Und mir gefiel das auch mit dem, dass du diesen Schlauch so ein bisschen hast. Das, also auch hier am Hals wird es ja dann zu, wenn du die Kapuze aufsetzt. Das heißt, da bist du auch ein bisschen geschützt im Dekolleté.
Fühlt sich jetzt so an, als wenn man ein normales T-Shirt anhätte, sogar mehr schwitzen würde als damit, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Das ist halt ultra dünn und dann habe ich aber gewartet, habe gesagt, nee, jetzt im Februar das zu kaufen, ist auch Quatsch. Und mal gucken, wenn du dann in 3 Monaten immer noch auf die Idee kommst und das nicht aus dem Kopf rauskriegst, kannst du es immer noch bestellen und dann habe ich es irgendwann bestellt. Und ja, ist, glaube ich, ein ganz cooler Tipp für alle, die wandern oder im Garten sitzen wollen oder auch mal in der Sonne sitzen wollen oder was ist sich für einen Urlaub geil.
Gerade für Wandern oder so. Ja, was du sagst beim Fahrradfahren, ich weiß gar nicht, welche Ausfahrt, als wir die Ostereier versteckt haben oder so, da waren wir ja auch einen ganzen Tag eigentlich unterwegs, ne? Und ich bin nach Hause gekommen und davor war ich käseweiß, ich hatte 10 Lines auf einmal.
Ja. Da haben wir auch nicht so richtig mit gerechnet, weil es morgens so arschkalt war.
Ja, genau.
Ne? Nee, also das würde ich vielleicht sogar auf dem Sub, also wenn du Stand-Up-Paddeln machst oder so aufsetzen, weil das ist natürlich schnell trocknend, ist auch wichtig, dass du das, ist halt so Wanderzubehörkram, ne?
Ja.
Fjell Raven. Und sieht auch so ganz schick aus, finde ich, wenn man es anhat. Ja, das ist mein Pick.
Geil.
Sun Hoodie. Dann haben wir es. Freue ich mich, dass ihr alle so lange dran geblieben seid bis jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke.
Bis nächste bald. Sendung in 2-3 Wochen. Eine Interviewsendung wahrscheinlich nächste Woche mit Rabbit Fuel nehmen wir auf. Veröffentlichung müssen wir gucken, ob wir den gleich nächste Woche machen. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Der Rabbit Fuel Gründer Christian kommt. Mhm. Das wird spannend. Da habe ich wichtige Fragen. Freue ich mich
drauf. Gut.
Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüssi.
Kommt der Podcast dann diese Woche raus? Hast du es so geplant?
Diese Sendung jetzt?
Ja.
Ja.
Ach, diese?
Ja. Übermorgen.
Also soll ich dann nochmal ein Video umplanen von heute auf nächste Woche oder
wie
oder
welches was? Video hast du denn heute?
So ein buntes Envy-Rad.
Ja, das können wir dann sehen. Müssen wir jetzt denn?
Wir
sind
Abend
noch in geplant. Der Postshow.
Ja, ich weiß. Ich habe es für heute Abend geplant.
Nee, das können kann wir. Ruhig trotzdem kommen.
Ja, ne?
Ja.
Okay.
Freut euch auf das Envy-Video, was André von 2 Tagen.
Stimmt, das war ja vor 2 Tagen dann.
Ja. Nee, war eine schöne Sendung.
Ja.
Machen wir auch einfach den Sack zu jetzt, ne? Ich habe für die Postshow nichts mehr zu erzählen. Dafür ist die Pre-Show doppelt so lang wie sonst.
Ja.
Ich glaube, Pre-Show haben wir, warte mal, wir haben angefangen.
Halbe Stunde ungefähr, ne?
26, 25 Minuten Pre-Show. Also, wir schalten ab, dann bleiben wir wenigstens mal unter 3 Stunden.
Ja.
Alles super. Klar.
Dann,
tschüss. Schön war's.
Nochmal. Tschüss.
So, Hauptthema ist heute, André läuft.
Ich dachte, Barfußschuhe sind das Hauptthema.
Nee, Liegeräder.
Liegeräder, Hammer. Geil.
Ja. Du hast Liegeräder gerostet und ich habe es gar nicht mitgekriegt. Die armen Leute, die Liegeräder fahren.
So habe ich gar nicht gerostet.
Ich wurde mit Barfußschuhen gerostet und die Zuschauerschaft, die Liegeräder fahren, wurden auch gleich nochmal. Deswegen haben wir auch gleich nochmal eine schöne André-Ohrfeige gegeben. Barfußschuhe sind wie Liegeräder. Ich bin ja mal Liegerad gefahren, meins war es nicht. Ich fand mich so tief und du kannst halt nicht mehr zwischen oder über die Autos gucken in der Stadt. Aha. Ich glaube, das ist eher so ein Landstraßending, da ist das richtig geil. Aber in der
Voll, das hat mir hier aus dem V17 der Jannis, der fährt ja ein Liegerad, das sieht aus wie so eine Banane, so eine fahrende, das ist ganz schrecklich. Aber der hat das so ein bisschen gefeiert und jetzt aber auch nicht mehr. Und der hatte nämlich auch erzählt, das ist halt so semi-cool, wenn man in der Stadt unterwegs ist, weil automäßig ist das nicht geil. Du siehst auch nicht über die Autos drüber, was du normalerweise machen kannst.
Naja.
Und auf dem Land meinte er, gerade Strecke auf dem Land, das ist halt obergeil, ne?
Also, ja, du hast keinen Wind und bist halt viel schneller und vielleicht sogar ein bisschen geschützt und so, aber ich glaube auch, das ist eher so in der Stadt fühlte ich mich, das war kein geschlossenes, sondern so ein offenes Liegerad, da fühlte ich mich gar nicht sicher. Mhm. Keine Ahnung.
Auch das Anfahren alleine kostet ja schon Überwindung. Also das musst du ja echt üben, ne? Ist ja nicht so, dass du das sofort...
Hat das nicht vier Räder? Dass es nicht umkippen kann? Nee. Ja gut, das weiß ich nicht. Lastenrad und so geht ja auch.
Ja, aber du, also dieses, du sitzt da wie auf dem Sofa drin und dann hast du ja die Füße höher als deinen Körper sozusagen. Mhm. Und dann musst du ja Anschwung geben und gleichzeitig reintreten. Ist ja wie so ein Wheelie-Fahren irgendwie erstmal. Schon komisch.
Ja, also ich habe mich nicht wohl, ich habe das mit einer, als ich eine gebrochene Hand hatte, dachte ich so, naja, leiste dir so eins oder guckst mal, wie die so sind. Mhm. Weil dann hätte ich einhändig fahren können, während ich so, alles andere war mir zu riskant. Ich hatte auch so komische, so Metall drin, wo ich auch nicht nochmal drauf fallen wollte. Ja. Das ist dann ja auch irgendwie doof.
Ja gut, viel sicherer würde ich das jetzt auch nicht einschätzen, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, es ist ein Landstraßending. Wenn ich jetzt so wirklich von Wunstorf nach Hannover rein, Einflugschneise ist, glaube ich, geil, damit 40 Sachen rumzubrezeln, egal was für ein Wind ist. Aber in der Stadt fühlte ich mich gar nicht wohl. Da willst du denn doch, das ist ja auch als Autofahrer manchmal schon. Wenn ich immer meinen Porsche fahre, habe ich genau das gleiche Problem. Fährst im SUV und siehst gar nichts. Kleiner Scherz. Aber ich bin solche Kisten mal von meinem damaligen Chef, meinem damaligen einzigen Chef, den ich hatte, beziehungsweise ich hatte vorher auch schon mal als jugendlicher Chef, aber das, da bin ich mal solche Autos gefahren. Da siehst du auch nicht viel, aber das ist egal, weil du meistens der Schnellste bist.
Ja.
Ganz lustig.
Mhm.
Ja, also, was habe ich hier alles? Ich habe hier alles rumliegen, da liegen meine Trinkrucksäcke, über die ich sprechen will, beziehungsweise hauptsächlich über die X100 hier. Und hier liegen 2, 4, 6, 7
Fahrradcomputer. Ich dachte, das wird so eine andere Folge, aber es scheint, als wenn wir nochmal eine ganze Computerfolge machen heute. Ist das so?
Oder? Ja, das wird wahrscheinlich 2 Stunden gedauert haben, bis ich dann referiert habe, welcher Fahrradcomputer der beste ist.
Ich bin gespannt, okay.
Ja. Nee, ich fasse mich kurz.
Ja.
Aber es ist halt... Und einer, glaube ich, kommt ja auch noch. Ich schätze, dass ja noch so Garmin einen kleineren 1050 bringen wird.
Hier ist der Ton an?
Der Ton.
Ah, ja.
Der Ton vom Video. Aber
das ist doch gut, dass das in der Pre-Show passiert. Kannst du hier einfach deinen Laptop leise machen?
Nee, ich mache den Ton hier im Dings aus.
Ah.
Aber gar hier. Nicht mal schlecht. Ich will mal gucken, ob es weiterläuft. So, machen wir nochmal.
Hier zum Thema Laufen nochmal, ne? Weil wir jetzt ja gerade im Podcast sind und so 1, 2 Leute ja auch zuhören und vielleicht auch laufen. Ich bin ja für jeden Tipp dankbar und ich habe mit Ole schon telefoniert über so Laufsachen und so und mit allen möglichen Leuten spreche ich darüber und alle sagen auch ein bisschen was anderes. Ich bin ja geinfluenced worden von dir auf der Fahrt nach Basel und da habe ich mir dann Schuhe im Auto bestellt, obwohl ich immer gesagt habe, eigentlich allen Leuten, ich hasse Laufen, ich finde das so schrecklich. Und ich weiß jetzt nach 3-mal Laufen auch wieder, warum ich es so schlecht fand, so schrecklich. Weil das für den Körper halt was ganz anderes ist, erstmal als Fahrradfahren, ne? Das ist schon krass, finde ich. Und was das auch mit so Knochen macht, mit Knien eventuell, je nachdem, wie schwer man auch ist und wie viel man läuft und so. Und dein super Tipp war, und den finde ich bis jetzt auf jeden Fall richtig geil, mach erstmal wenig und du hast gesagt, so eine Viertelstunde oder so, wo ich mir im Auto schon dachte, boah, Viertelstunde weiß ich nicht, das ist mir zu wenig, glaube ich. Ich bin der Typ, der dann direkt rein will und irgendwie 10 Kilometer. Das habe ich gemerkt, ist super cool. Und die Zeit ist ja, das ist das Geilste. Du brauchst ja gar nicht viel Zeit, um dann irgendwie Viertelstunde laufen und dann gehst du duschen. Du hast mir zwar gesagt, nach einer Viertelstunde, da fängt man noch nicht an zu schwitzen. Ich komme sehr, sehr nass auf jeden Fall nach Hause. Liegt vielleicht auch an anderen Sachen so, am Tempo vielleicht dann auch. Da kommen wir auch gleich nochmal kurz zu. Aber das ist halt geil. Du läufst, gehst nach Hause duschen, halbe Stunde. Zack. Ist halt richtig geil. Kannst halt nicht Fahrrad fahren, ne?
Ja, also der Tipp ist ja das. Erstmal gibt es zwei Dinge, die den Tipp wichtig machen. Einmal, 10 Minuten, Viertelstunde, also ich muss ja noch nicht mal eine Viertelstunde sein, kriegt man immer hin. Mhm. Also du hast nicht das Gefühl, oh, mein ganzer Tag ist im Arsch, weil ich eine Viertelstunde gelaufen bin.
Ja.
Dann bist du körperlich, wenn du zumindest so die Grundfitness vom Radfahren hast, jetzt nicht vom vegetativen Nervensystem, was den Herz-Kreislauf angeht, so gefordert, dass du danach tot im Bett umfällst, was nach einer Dreiviertelstunde passieren kann, weil der Körper dann danach viel arbeitet, weil die Muskulatur das ja auch nicht gewohnt ist am Anfang. Und du hast natürlich die Problematik bei jedem Sport, dass du innerhalb von 1-2 Monaten zwar die Muskulatur kriegst, um laufen zu können oder um Tennis zu spielen, was auch immer, schnelle, abrupte Bewegungen machen zu können oder um auch beim Krafttraining vielleicht relativ schnell Muskeln aufzubauen, Kraft aufzubauen. Aber diese ganzen Muskelverbindungen, die Sehnen, die brauchen halt, glaube ich, so mindestens 6 Monate. Und je älter man wird, desto länger auch. Deswegen, da würde ich immer vorsichtig sein, weil da kommt dann irgendwann die Schleimbeutelentzündung hin an den Ansätzen oder eine Sehne kriegt vielleicht eine Reizung, gerade Achillessehne beim Laufen vielleicht auch, wo man sagt, okay, da müsste man sich erstmal so ein bisschen adaptieren. Und ja, also das hat zwei Vorteile. Du kommst durch so eine 10-15-Minuten-Routine, kann es zu einer Routine werden, die dich nicht weiter stört, wo du sagst, okay, ich komme ja relativ fit noch wieder nach Hause, dusche zu schnell, fertig. Vielleicht sogar bin ein bisschen frischer im Büro als vorher, während ich nach einer Dreiviertelstunde wahrscheinlich nicht so frisch wäre, als wenn ich es nicht machen würde. Und ja, die Benefits sind ja liegen ganz klar auf der Hand, dass man ja mit dem schwerelosen Fahrradsport, wo du letztendlich wenig Knochenstöße hast, wo du wenig Sehnendinge hast, sondern eher so eine wenn du gut gefittet bist, eine schöne, schwerelose Bewegung hast, wo nur die Muskeln beansprucht werden, hast du jetzt natürlich den Vorteil, dass du deinen Knochen- und Sehnenapparat trainierst. Deswegen ist das so als Ausgleich gar nicht doof. Aber eben, man muss, als wenn man nur Radsport betrieben hat, sehr vorsichtig anfangen, weil das ist auch klar, du kannst halt auch einen Knochen trainieren. Das war mir auch lange nicht bewusst, dass ein Knochen, je weniger er Stöße er abkriegen muss, also wenn du nicht joggst, sondern wirklich immer nur schwimmen gehst und laufen, dann sagt sich der, oder in den Weltraum fliegst und schwerelos bist, da hast du auch diese Riesenproblematik, dass dieser Knochen nun mal nicht mal mehr dein eigenes Körpergewicht tragen muss.
Ja, ja.
Das heißt, der wird dann auch porös oder verliert Knochendichte. Mhm. Und die kann man aber auch wieder zurücktrainieren. Und das ist der Vorteil, den man vielleicht hat. Und weil man ja, und das kenne ich ja momentan auch, ich laufe so 1-2 Mal die Woche, jetzt aktuell eine halbe Stunde, habe aber auch mit 15 Minuten angefangen vor einem halben Jahr wieder. Und einfach, um dabei zu bleiben. Oder mein Tennissport, wo ich sage, okay, da habe ich wenigstens ein bisschen was auch für den Sehnenapparat. Und dann bist du relativ, ich würde sagen, man muss ein bisschen in Monaten rechnen, wo man sagt, okay, irgendwann tut es halt nicht mehr weh, was diese Sehnenansätze, was du jetzt vielleicht spürst, oh, Beine tun ein bisschen weh und so weiter, ist dann halt nach ein paar Monaten weg, weil der Körper es kann. Also ich weiß noch, wie ich geschwitzt und kaputt nach Hause gekommen bin vom Tennis nach 2 Stunden und heute gar nichts mehr, weil halt auch diese ganzen kleinen Muskeln um die Sehnen herum, die man gar nicht sieht, sich ausbilden dann nach und
voll.
Solche Sachen, ne? Das hast du dann ja auch.
Ja. Ich habe ja von einem Menschen gehört, der angefangen hat zu laufen und der hat einen Arbeitsweg von 7 Kilometern und hat sich dann in den Kopf gesetzt, 7 Kilometer zur Arbeit und wieder nach Hause zu laufen und der sich dann nach einer Woche, ist der Fuß einfach gebrochen.
Ja, diese Ermüdungsbruchgeschichte. Deswegen, fangt da bloß, also wenn da jetzt andere sagen, ah geil, ich habe auch Bock. Ja. Wenn André das hinkriegt, kriege ich es erst recht hin. klar. Ich verstehe auch nicht, wie ein Jonas Deichmann jeden Tag einen Marathon laufen kann, 120 Mal mit so Ironman-Geschichte.
So alleine das mitmachen, ne?
Ich glaube auch, da ist wahrscheinlich genetisch und so weiter, muss man da auch, der eine kann laufen, der andere nicht, der andere eine kann Marathon, bei dem anderen ist nach 10 Kilometern Schluss, weil sonst würde auch der Knochen brechen.
Ja.
Diese Ermüdungsbruchgeschichte kann ich nicht. Also ich kümmere mich ja auch viel um Ernährung und sonst wie, da weiß ich auch nicht die Ultra-Ursache für. Da gibt es ja Profisportler, die das kriegen, da gibt es die Amateure, die das kriegen, weil sie sich überlasten, das kann ich noch verstehen. Aber warum es manche, die extrem Sport machen, nicht kriegen, das kann ich halt nicht verstehen.
Ja, also voll.
Das ist halt, vielleicht hat das auch mit der Knochendichte zu tun. Und diesen
oder Terminator
immer gemacht haben. Vielleicht ist in deiner Kindheit viel gelaufen worden, sodass du dann im Erwachsenenalter diese Strecken kannst. Ganz schwer zu sagen. Ja, oder Metall. Genau, 6 Millionen Dollar Mann gab es früher. Ich glaube, den kennt ihr, den kennst du gar nicht mehr. Gab es eine Serie.
Ja. Geil, ey. Ja, auf jeden Fall pacemäßig bin ich noch ein bisschen unsicher, weil ich bin jetzt einfach mal losgelaufen. Das erste Mal laufen geht sowieso, finde ich, ein bisschen einfacher und dann geht es erstmal wieder ein bisschen bergab, würde ich sagen. Ich bin irgendwie so eine, ich glaube, ich bin mal 5,10er Pace gelaufen, dann 5,30, jetzt das letzte war 5,40 oder sowas in der Art. Ole meinte zu mir am Telefon, ja, ich habe mal geguckt hier, was du bei Strava, du läufst so schnell.
Ja, was und hast du denn für einen Puls? Du misst ja deinen Puls wahrscheinlich nicht.
Maximal.
Ne?
Ja doch, ich misste ja mit der Uhr, aber blende ich bei Strava aus, weil ich nicht will, dass die Leute das sehen.
Ach so, okay.
Ja, ich sollte langsamer laufen, ne? Das ist
also
wahrscheinlich
ich so. Laufe ich laufe immer Zone 2. Ja. 125er Puls. Das heißt.
Ja, dann mache ich nicht mal Powerwalking, glaube ich.
Naja, dann läufst du halt einen 6,30er Schnitt. Dann blendest du es halt ganz bei Strava aus, wenn du nicht sehen willst, dass du so eine lahme Ente
bist.
Nein,
alles gut.
Das ist ja
das
am Anfang
so. Ist mir
ja
egal. Also ich gucke ja bei Strava gar nicht richtig rein.
Ich bin da jetzt ganz streng mit mir, dass ich sage, beim Laufen mache ich keine Spirenzien mehr. Wenn ich hartes Training machen will, mache ich nur auf dem Rad. Ich habe eine schnelle Phase vor 2-3 Jahren nochmal beim Laufen gehabt, wo ich auch wirklich unter einer Vierer-Pace so ein Crosslauf mal mitmachen konnte und so, also wirklich schnell war für meine Verhältnisse. Aber da hole ich mir halt gerne mal was in. Und weil ich eben nicht diesen Körper habe, der das alles wegsteckt. Ja. Ne? Also da bin ich halt leider nicht talentiert für. Und deswegen habe ich meine Grenze gesetzt, Zone 2 aktuell. Dass ich auch nicht anfange da mit Sprinttraining und sonst wie. Und du bist ja dann wahrscheinlich in der Zone 3, Zone 4 unterwegs, wenn dein Puls höher geht.
Ja, kann schon sein.
Weil 5,10 laufe ich auch, aber in Zone 2, aber bin halt natürlich auch schon ein bisschen geübter als du. Das heißt, ich würde ja schon sagen, nimm meinetwegen den 6er Schnitt, selbst wenn du über der Zone 2 bist oder so 5,45 bis 6 vielleicht erstmal. Auch da, lieber erstmal 20 Mal langsam laufen, tut ja nicht weh.
Ja.
Ist ja immer noch besser als gar nicht zu laufen.
Ja, gut, da muss ich mich noch ein bisschen pacen, habe ich herausgefunden.
Dieses Schnelllaufen, das ist eigentlich das, wo man nach 3-4 Monaten anfangen kann. Finde ich auch einen guten Tipp wert, dass man dann sagt, das mache ich ja beim Rudern so. Ich rudere immer 12 Minuten, entweder langsam oder schnell. Aber ich habe jetzt auch mal in 12 Minuten 3000 Meter gerudert mit Puls 150, anstatt 20 Minuten rudern zu gehen mit dem gleichen Pace wie vorher. Dann bin ich halt einfach in den 12 Minuten ein bisschen schneller geworden, habe mich aber in diesen 12 Minuten bewegt. Das ist vielleicht auch eine ganz, ganz coole Idee. Ja. Aber auch Menschen sind unterschiedlich, ne? Also der eine kriegt das hin, der andere nicht. Ich weiß halt aus der Erfahrung, du bist ja jetzt kein Sportanfänger, du bist ja schon sportlich wegen Radfahren und so weiter. Aber ich kenne ja auch ganz viele aus der Nachbarschaft, die nie Sport machen. Dann fangen die an zu laufen und dann, ich gebe immer diesen Tipp, macht nicht zu viel. Und dann sehe ich die, Wade. Ja, ich bin, was hast du denn gemacht? Ja, ich bin ein Zehner gelaufen. Ich so, Alter, nach einem Monat, ein Zehner und du hast nie Sport gemacht.
Ja, hat mir einer bei Instagram auch geschrieben, der hat genau das und auch direkt alles kaputt gegangen. Das ist natürlich richtig ärgerlich.
Ja, dann hörst du auf, machst es nie wieder. Hier ein Kollege bei uns auch. Auch übertrieben, macht es nie wieder, läuft nicht mehr.
Ja.
Das ist halt schade, weil der Körper ist eigentlich dafür gemacht zu laufen. Aber er braucht halt, weil wir es, wenn wir es nicht aktiv machen, der braucht, das ist, mache ja auch diese Krafttraining-Nummer im Moment. Bin ich ja auch über Jahre, über so eine ganz Mini-Routine dahin gekommen. Und ich habe das Gefühl, dass man da in Jahren rechnen muss, oder zumindest in Monaten, bis es anfängt, Spaß zu machen, dass ich sage, ich mache mehr als eine Viertelstunde. Jetzt habe ich ja so eine Routine, Stunde, anderthalb Stunden. Heute Morgen auch gerade wieder gemacht. Und dann auch immer wieder Abwechslung reinbringen. Und ich habe so das Gefühl, dass so nach anderthalb Jahren merke ich erst, dass die Planke mir leichter fällt und besser wird oder wie auch immer länger wird. Dass ich mich auf konzentriert habe, lieber weniger Wiederholungen zu machen und dafür geführte Bewegungen. Das heißt, wenn ich einen Klimmzug mache, dass ich hochziehe und auch langsam den Muskel angespannt lasse beim Runtermachen und so weiter. Langsame bewegen, dann ab und zu auch mal wieder schnellere, also da auch zu variieren. Und ich glaube, dass man das verkraftet oder da Fortschritte merkt, das sind teilweise Monate. Dann hast du auch wieder zwei, drei Monate, da passiert nichts und auf einmal machst du wieder so einen kleinen Sprung. Und beim Radfahren ist es ja auch so. Es gibt ja immer diese Naturtalente, wenn du 25 bist oder 20, ist das egal. Fängst du an und nach einem Jahr bist du der beste Rennfahrer der Welt. Das kriegst du schon hin. Aber je älter du wirst, desto eher musst du in Monaten und Jahren rechnen.
Ja.
Ich habe jetzt wieder angefangen mit dem Krafttraining mit 48, 49 Jahren und dann musst du halt gucken, dann geht das halt nicht von 0 auf 100 auf 20 Klimmzüge, wenn ich die je erreiche. Aber es passiert halt immer noch was.
Ja.
Beim Laufen genau das Gleiche. Rechnet da in Monaten, rechnet in Jahren und wenn einer Bock hat, einen Marathon zu laufen, von 0 auf einen Marathon, es gibt immer diese Geschichten im Internet, ja geil, der hat 50 Kilo abgenommen, läuft einen Marathon nach einem halben Jahr. Mhm. Ja, der hat dann vielleicht auch dieses Talent im Körper, dass er sich nicht verletzt. Das ist dann Glückssache. Ja. Vielleicht erblich, keine Ahnung. Aber wenn du einen Bock hast zu sagen, ich will ein echter Läufer werden, will ein Rennen laufen, dann nimm dir 2-3 Jahre Zeit.
Mhm.
Läuft ja nicht weg.
Ja. Wobei ich schon sagen muss, dass das auch eine kleine Motivation ist. So, weil Hannover Marathon ist ja immer voll das große Ding. Ich will jetzt nicht nächstes Jahr einen Marathon laufen, aber vielleicht einen halben? Weiß ich nicht.
Das, also was
kann man das?
Was mir vom Kopf, egal, bei vielen Dingen immer geholfen hat, wenn ich die Zeit, als ich vegan unterwegs war, habe ich immer gesagt, du, wenn ich Bock habe auf Fleisch, esse ich es wieder.
Ja.
Als ich angefangen habe, wieder zu laufen, habe ich gesagt, naja, läufst du halt. Und wenn halt nicht, dann nicht. Und ja, das so ein bisschen locker auf sich zukommen zu lassen. Also nicht diesen Zwang, vielleicht grob im Kopf haben, ja, vielleicht wird das mal was mit dem Marathon, aber ich gebe mir Zeit und, gucke und so ein bisschen diesen Druck rausnehmen. Weil viele, die machen sich dann wirklich diesen Druck, brauchen den vielleicht auch, sonst würden sie gar nicht laufen, wenn sie nicht nächstes Jahr einen Halbmarathon auf dem Zettel stehen hätten oder so. Das gibt's ja auch.
Ja, ja klar. Brauchst du irgendein
und das,
Ziel.
Das kann ich halt, ist halt nicht meine Mentalität mehr zumindest. Vielleicht war das früher mal so. Jetzt momentan brauche ich keinen Anreiz zu trainieren. Das funktioniert automatisch. Kann ich aber alles nachvollziehen. Und jeder muss halt gucken, wie er geht. Aber ich glaube, diese Entspanntheit zu sagen, ja, ich will laufen. Ich will dreimal die Woche eine Viertelstunde laufen und das durchzuziehen. Das reicht ja schon. Und nach einem Jahr kommst du schon. Und so wie ich mit meinem Krafttraining. Da habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr habe ich 2-3 Mal die Woche eine Viertelstunde gemacht.
Mhm.
Planke, paar Liegestütze, paar Klimmzüge, fertig. Oh. Und damals halt wenig Klimmzüge. Und dann kam das, entweder es kommt von alleine, dass man sagt, oh, jetzt habe ich aber Bock auf mehr. Oder der Körper signalisiert einem das. Und dann wird es irgendwann zu, wo du sagst, oh, ich habe richtig Bock. Und wenn nicht, ist es halt nicht so. Dann hörst du halt wieder auf.
Ja.
Hatte ich auch ganz oft, dass ich mit Dingen wieder aufgehört habe. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Herangehensweise, da einfach easy ranzugehen, ne? Und sich keinen Stress zu machen.
Ja.
Ist ja cool, dass du überhaupt damit anfängst.
Ja, krasse körperliche Schmerzen auch an Stellen, wo ich echt nicht gedacht habe, dass man da mal so, also gerade habe ich unter den Rippen.
Ja.
Was ist das denn bitte?
Oh ja, ist alles.
Da meinte Lukas schon so, Alter, hast du vielleicht ein bisschen zu viel geatmet?
Ja. Ja, weiß man nicht. Das sind ja diese ganzen Mikromuskeln zwischen den Rippen, sind ja auch so kleine Muskeln. Die kann man sich auch, habe ich mir auch schon mal gezerrt. Also so ist es nicht. Denkst du, du hast irgendwas Fieses und es ist einfach nur der Muskel.
Ja. Aber heute ist schon besser, muss ich sagen. Na, vielleicht gehe ich heute Abend nochmal laufen.
Ja, ist ja witzig. Also das ist ja immer ganz cool, da irgendwie anzufangen und wie gesagt, sich einfach auch easy unterwegs sein, wenn du merkst, okay, macht doch keinen Bock, dann hörst du halt wieder auf. Und dann fängst du vielleicht, das ist ja mit dieser Klimmzuggeschichte, habe ich auch immer mal wieder gemacht. Und dann wieder aufgehört, wieder gemacht, wieder aufgehört. Und irgendwann bleibst du vielleicht dran. Und wenn nicht, halt nicht. Also es passiert ja auch nichts, wenn du es nicht machst.
Ja, auf jeden Fall danke fürs Influencen und fürs Motivieren auch. Auf deine Art und auf meine war das so genau die richtige Motivation. Du hast nämlich im Auto zu mir gesagt, kauf dir irgendwelche billigen Schuhe, hörst sowieso wieder auf. Und das war genau die richtige Motivation, die ich gebraucht habe. So, ach ja, das wird nicht passieren. Nee, aber ja, vielen Dank dafür und ich freue mich schon auf unseren nächsten Ausflug mit dem Auto irgendwo hin. Dann nehme ich meine Schuhe mal mit.
Naja, vor allem, wenn du dann an der Ladestation laufen, wir dann zusammen.
Ja, genau.
Das wird cool.
Ja, da habe ich voll Bock drauf.
Das ist ja meine Routine. Bei jedem Ladestopp laufe ich 2-3 Kilometer einfach da rum und da gibt es richtig Beschissene. Da läufst du 5-mal um so einen LKW-Parkplatz. Habe aber auch schon schöne Strecken erlebt, so ist es nicht.
Ja.
Und ja, aber da habe ich natürlich auch wirklich das Glück, dass ich durch die Fitness, dass ich da wirklich dann nach Viertelstunde oder so ist das dann meistens, komme ich beim Auto an und das ist genau der Punkt, wo ich anfangen würde, richtig mich nass zu schwitzen.
Ja, wie gesagt, da muss ich
noch so halbwegs trocken an und dann ist man richtig frisch hinterm Steuer.
Ja.
Und das auch das Elektroauto-Ding sowieso. Also wir sind ja jetzt nach Basel gefahren da. Diese waren ja unter 6 Stunden zurück, trotz Stop and Go. Hin, glaube ich, auch so um die 7 mit Ladestopp. Also man hat immer einen 100er Schnitt trotzdem, obwohl man ja langsamer fährt als mit dem Benziner vielleicht und diese Stops hat. Und ja, es waren eigentlich teilweise zu kurz, die Stops. Ne? Aber gerade so unsere McDonalds-Burger essen können, die McPlans.
Ja, das musste sein, ey.
Nee, das ist schon ein geiler Lifestyle, ne, mit dem Elektroauto. Und man ist nicht viel langsamer.
Ja, dass man diese Zeit hat für, also du würdest ja mit dem Benziner nicht auf die Idee kommen, irgendwo mal anzuhalten und mal kurz laufen zu gehen.
Nee, genau. Das
ist ja nicht.
Ja, du nutzt die Zeit irgendwie, hättest vielleicht sowieso mit dem Benzin auch eine Pause gemacht. Einer hat bei Strava kommentiert, als ich da diesen Lauf, der hat es gar nicht verstanden. Ne? Ich habe halt diesen Lauftrack, ich poste sowas natürlich dann auch bei Strava, ne? Dass ich halt mich selber auch auftanke, dass ich komplett fit danach wieder im Auto sitze, dass ich eine Viertelstunde Sport machen konnte, die ich sonst nicht hätte machen können. Versteht ja gar keiner.
Hey, was war denn der Kommentar?
Ja, ich weiß, das ist der Grund, warum ich kein E-Auto fahre. Wegen dieser 20 Minuten Pause.
Okay.
Oder weil ich die Zeit halt und wo ich gesagt habe, er hat ja gar nicht verstanden, ich habe ja gar keine Zeit verloren, ich habe ja Zeit gewonnen.
Genau, ja.
Du musst es halt nur nutzen.
Ja.
Egal, ob du nun läufst oder nicht, wenn du keinen Bock hast zu laufen, dann machst du halt Computerarbeit oder sonst was. Also es ist, und die Rechnung unterm Strich ist ja eine ganz andere, zumindest dann, wenn man ein Einfamilienhaus hat und das Auto da immer lädt, ist ja die Rechnung unterm Strich die, dass ich ja Gesamtlebenszeit gewinne. Weil ich auf dem Weg nach Hause nicht nochmal bei der Tankstelle halte, sondern einfach zu Hause den Rüssel reinstecken muss. Das heißt, ich verliere ja mit dem Benziner im normalen Alltag 5 bis 10 Minuten alle 1, 2, 3 Wochen, je nachdem, wie viel Kilometer man fährt, für das normale Tanken an der Tankstelle schon. Ja. Wenn ich das aufrechne, dann kann ich auch mal 15 Minuten oder 20 Minuten, also wir haben ja 2 Ladestops, 1 10 Minuten, 1 20 Minuten, glaube ich, auf der Rückfahrt gehabt, das war's.
Ja.
Das ist eine halbe Stunde, die und davon ein bisschen gelaufen oder eben Burger gegessen, den du vielleicht sowieso hättest essen müssen.
Ja. Ja, ich glaube, da sind Menschen auch unterschiedlich. Für mich ist zum Beispiel auch so, wenn ich eine Reise vor mir habe und die dauert 10 Stunden, für mich ist es eine Horrorvorstellung, dann 10 Stunden in einem Zug zu sitzen. Ich finde es viel geiler, wenn ich irgendwie 2-3 Mal umsteigen muss, weil du dann diese Zwischenziele hast, wie so Checkpoints und genau, du kannst dich halt irgendwie daran langhangeln so und dann kommst du nicht mehr, also bei mir ist das so, komm mir dann nicht mehr so lang vor.
Ja, ist ja jetzt auch so. Ich gucke halt 3 Stunden in 2,5 bis 3 Stunden, wenn du mit 100% losfährst, fährst du halt mal 3 Stunden durch und dann.
Das ist dieses demotivierende, wie auf dem Fahrradcomputer steht, noch 250 Kilometer zu fahren.
Ja.
So, oh nee. Motiviert ja nicht.
Das stimmt, bei dem 300er, den wir hier in Hannover gefahren sind, habe ich mich auf 80 Kilometer Kaffee gefreut und nach 115 Kilometer kam das.
Ja.
Stimmt. Und wie gesagt, beim Auto, ich kann das aber nachvollziehen, ich war ja früher auch so einer, der mit den Kindern, Alter, dann gerade getankt und dann muss einer pinkeln und so, habe ich gehasst, aber mittlerweile, das ist relativ, ist auch nur so ein Mindfuck, den man einmal überwinden muss, wo man sagt, oh, ich will aber unbedingt in Südtirol in 7-8 Stunden ankommen. Bloß keine Pausen und einfach durchfahren. Und dann kommst du da komplett gerädert an. Und ja, ich will 200 fahren. Und solche Sachen. Das ist letztendlich ist das nur. Und das, ich war so ein Schnellautobahnfahrer. Nicht mehr 200 am Ende, weil ich dann so Busse gefahren bin. Aber es war immer so, möglichst effizient durchkommen. Und das ist ein Mindshift.
Ja.
Viel geiler so. So macht es mir auch viel mehr Spaß. Also seitdem, leider fahre ich seitdem viel mehr Auto als Zug wieder, weil es halt irgendwie so entspannt ist.
Mhm.
Naja, aber wenigstens oben mit meistens, also tatsächlich immer mit Strom vom Dach. Zumindest die erste Rutsche.
Ja.
Das ist eigentlich auch ein ganz geiles Feeling.
Voll.
Gut, ja, dann mache ich jetzt hier mal unseren Startbildschirm an. Nee, mache ich nicht.
Eigentlich müssten wir hier jetzt Tschüss sagen, ne?
Ach so.
Machen wir nie, aber nach der Pre-Show müsste man eigentlich Tschüss sagen, ne?
Hast du eigentlich recht. Aber da fangen wir jetzt auch nicht mit an mit so einer neuen Tradition hier, nee, oder?
Genau. Ihr habt ja schon Tschüss gehört, zweimal jetzt.